einen entsprechenden Vortragsprogramm zu stellen, um an einigen Stellen nicht über den Charakter von Behauptungen hinauskommen werden. Wenn jetzt solche Stellen auffallen und unzureichend erscheinen, der soll dann doch bitte entweder nachfragen. Es gibt dazu die Gelegenheit, vor allem nach den jeweiligen Teilen, insgesamt werden es 3 Vortragsteile sein, oder die Begründungen und die Ausführungen im Buch selbst nachlesen. Ich verspreche, dass es wieder gibt. Meine zweite Vorbemerkung heißt, bevor ich zu dem komme, was ich selber aufklärenswert an China finde und dazu aufgeschrieben habe, will ich ein paar kurze Bemerkungen zu dem etwas anders gearteten Interesse unserer Öffentlichkeit hier machen. Was erfährt man eigentlich in unseren freien Medien zu China? Wie wird man unterrichtet über dieses neuerdings angeblich so wichtige Land? Nicht zu knapp, das kann man auf alle Fälle sagen. Ein ziemlich großer Teil der Berichte über die Volksrepublik, selbst den ungeheuren Aufstieg dieses Landes in Wort und Bild. Das Publikum wird versorgt mit Wachstumszahlen und Exporttabellen. Bilder der Hochhausschluchten chinesischer Großstädte zeigen, gerade im Vergleich mit der großartigsten Skyline, die Deutschland zu bieten hat, hier in Frankfurt, dass sich da hinten in Asien mit geradezu atemberaubender Geschwindigkeit ein neues Zentrum des Weltkapitalismus entwickelt. Vom angebrochenen Jahrhundert ist als dem asiatischen Jahrhundert die Rede. Und damit ist vor allem China gemeint, das längst dabei ist, Japan als die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt abzulösen und die Weltmacht USA attackiert. Erklärt wird das, was da vor sich geht, eher wenig. Das liegt einerseits daran, dass man die kapitalistische Produktionsweise hierzulande sowieso für der Weisheit letzten Schluss und damit im Grunde genommen für selbstverständlich hält. Die Frage, warum sich die chinesischen Kommunisten 1978 zu ihrer historischen Wende zum Kapitalismus nämlich entschlossen haben, diese Frage ist gar keine für Leute, denen schon immer klar war, dass die kommunistische Kritik an Kapitalismus, Staat und Nation unberechtigt ist. Zumal alle, die das mal zu ihrem Programm gemacht haben, heute als Kronzeugen dafür herhalten, dass Kommunismus vielleicht eine nette Idee ist, aber praktisch einfach nicht geht. Für diese Art der Geschichtsbetrachtung ist die Frage, was die chinesischen Führer ihrem Land und ihrem Volk seitdem aufherrschen, denn auch längst nicht so spannend wie die nach ihrem gigantischen Erfolg. Aber auch dabei werfen die angebotenen Gründe eigentlich mehr Fragen auf, als dass sie Antworten präsentieren. Immerhin ist in Peking nach wie vor eine Garde von Kommunisten am Ruder, die sich von den im Westen propagierten Patentrezepten, wie eine erfolgreiche Marktwirtschaft hinzukriegen sei, nicht sonderlich beeindrucken lässt. Den Ratschlägen, die der IWF für ähnlich aufgestellte Länder normalerweise parat hat, in Sachen Preisfreigabe und Rückzug des Staats, Auslandsverschuldung und Privatisierung, ist dieses Land jedenfalls ausdrücklich nicht gefolgt. Die verbleibende ideologische Lücke sollen dann Einfälle füllen wie: Die Chinesen waren schon immer ein fleißiges und geschäftstüchtiges Volk, das in der sozialistischen Etappe nur systematisch in seinem natürlichen wirtschaftlichen Streben gehindert wurde. Eine Behauptung, mit der das alte, ebenso antikommunistische wie rassistische Bild von der gelben Gefahr der blauen Ameisen zeitgemäß umgedeutet wird, sozusagen von Wirtschaftswundervolk zu Wirtschaftswundervolk. Oder man lässt sich aus über die organisierte Schlauheit der Chinesen, die unsere Firmen zu sich einladen, sich mit Anpassungsfähigkeit und Lernfähigkeit überall einschleichen, die teuren Resultate unseres angestrengten Forschergeistes kopieren und zu neuen Weltmarktschlagern machen. Das Interesse am Aufstieg Chinas und die teilweise zu ganzen Specials aufgeblasenen Mutmaßungen über dessen Gründe verrät dabei vor allem etwas über den Geisteszustand der Journalin, die so etwas schreibt. Und selbstverständlich der ihrer Leserschaft, die sich mit diesem vielverkauften Quatsch ihr Bild über die Welt zurechtlegt. Denn vor allem anderen ist ja zunächst einmal der Maßstab zu würdigen, an dem da ein Land gemessen wird. Was ist denn das Beeindruckende an China und was macht das Land so spannend? Sein praktischer Erfolg in der Weltmarktkonkurrenz. So, und um es mal ganz polemisch zu sagen, so banal wird also nachgedacht im Land der Dichter und Denker. Nichts macht der Befassung mit einem Land mehr Beine, als dass dieses Land ökonomisch und politisch etwas leer macht und vielleicht sogar uns gefährlich werden kann. Damit ist dann auch schon die nächste Leitplanke für das Nachdenken eingeschlagen, das nationale Wir, von dem aus China begutachtet wird. Als sei das völlig selbstverständlich, gibt es eine Art kollektive Haltung, die bei dieser Art der Länderkunde eingenommen wird. Deren Grundfrage lautet, was heißt China und sein Aufstieg eigentlich für uns Deutsche? Die Titel der entsprechenden Bücher und Specials sprechen diesen Standpunkt deutlich aus. Ich zitiere mal ein paar. China, eine Weltmacht kehrt zurück, Konrad Seitz. Herausforderung China, Wolfgang Hirn. Das asiatische Jahrhundert, Karl-Hermann Pilny. Und natürlich der China-Code und der China-Schock von Frank Sieren, dem Handelsblatt-Journalisten. Dann China, Aufstieg zur Weltmacht oder die unberechenbare Supermacht, Titel zweier Spiegel-Specials. Und schließlich Chinas Wirtschaft, Bedrohung oder Chance, das Fondsmagazin für Manager. Dass all diese Experten eine ganze Menge wissen über China, das glaube ich auf alle Fälle. Ich will Ihnen vorwerfen, dass Sie sich angesichts der Fülle Ihrer Informationen kein bisschen fragen, was eigentlich los ist in diesem Land und welches Programm dort ökonomisch und politisch eigentlich auf der Tagesordnung steht. Sie fragen, was bedeutet dieses neue China für Deutschland und seine Konkurrenz auf dem Weltmarkt oder in der Staatenkonkurrenz? Und offensichtlich ist das die angesagte Brille, durch die hierzulande jedermann gewohnheitsmäßig und übrigens sehr klassenübergreifend auf die Welt blickt. Und unsere in diesen Tagen ja wieder ein ums andere Mal hochgelobte freie Presse- und Medienlandschaft setzt gegen dieses in der Tat ziemlich bornierte nationalistische Weltbegucken nicht das geringste Kritik- und Aufklärungsinteresse. Ganz im Gegenteil, sie bestärkt es nach Kräften. Nun ist klar, dass dieser Standpunkt, China als neue und mächtige Konkurrenz wahrzunehmen, nicht nur Hochachtung vor den bisherigen chinesischen Erfolgen hervorbringt, sondern auch zu einer kollektiven Sorge anstachelt. Auch das bringen die oben zitierten Titel deutlich zur Anschauung. Herausforderung, unberechenbar, Bedrohung, Schock. Und auch das verrät schon etwas. In dieser Welt ist es offensichtlich nicht so, dass sich der Rest der Staatenwelt und mit ihm seine Völker einfach unbefangen freuen, wenn es einem Land gelingt, Armut und Unterentwicklung hinter sich zu lassen. Jahrzehntelang hat der Westen auf das maoistische China eingeteufelt, es solle seine sozialistisch spinnerten Ideen sein lassen. Und jetzt, wo sich das Land zum Kapitalismus bekehrt hat und nach den Erfolgskriterien, dieser dem immerzu ans Herz gelegten Produktionsweise offenbar ziemlich vieles richtig macht und entsprechende Erfolge feiert? Was ist da los? Freude? Harmonie? Mitnichten. Weil in dieser Welt der Marktwirtschaft und der Staatenkonkurrenz jeder Erfolg auf Kosten anderer abläuft, ist ein solcher Newcomer neben allen Geschäftsmöglichkeiten, die er anderen eröffnet, ganz offensichtlich auch Grund zur Sorge um die eigenen Konkurrenzaussichten und damit für eine immer auch latent feindselige Stellung zu ihnen. Auch das regt das Nachdenken und Berichterstatten über China ungemein an, dieses Mal eben in negativer Richtung. Die Fragestellung lautet generell ungefähr so: Ist der Erfolg, den dieses Land aufzuweisen hat und dem man seinen Respekt nicht versagen kann und will, eigentlich mit rechten Dingen zustande gekommen? Die Antwort lautet, wie vorherzusehen ist, wenn man so fragt, nein, ist er nicht. Interessanterweise marschieren dann im Grunde dieselben Sachen wie vorher auf. Jetzt aber mit einer eindeutig negativen Wirkung. Wertung. Der Produktivitätsfortschritt, der Chinas Weltmarkterfolge möglich macht, beruht auf, man höre und staune, purer Ausbeutung. Die Waren, mit denen es seine Devisen einheimst, sind nach allen Regeln der Kunst kopiert, gefälscht, vielleicht sogar vergiftet. Die Geschäftsmöglichkeiten, die das Land unseren Unternehmen bietet, sind unerhört, so gestrickt, dass die chinesischen Partner stets besser dabei wegkommen. Auf Dauer haben sich die chinesischen Kapitalisten so nicht nur ihren heimischen Markt unter den Nagel gerissen, so heißt es, dessen Eroberung wir also offenbar fest für uns verbucht hatten, sondern kommen uns jetzt auch noch auf allen Märkten dieser Welt in die Quere, was offensichtlich eine Frechheit ist, da so etwas wie unser Besitz stand. Generell zielen diese Berichte auf das Urteil, Chinas Aufstieg kommt mit unlauteren Mitteln zustande. Seine Geschäftsleute agieren nicht kapitalistisch, sondern, Achtung, jetzt kommt es zu interessanten Differenzierungen, brutal, früh oder Manchester-kapitalistisch. Zu solchen Formulierungen greift jemand, der das Prinzip aus gutem Grund ungeschoren lassen will, aber einen Vorbehalt gegen den vorbringt, der es erfolgreich anwendet.
Ja. Das ist doch auch nur logisch. Wir fangen doch gerade erst den Kapitalismus an. Logischerweise ist er frühkapitalistisch. Kann doch gar nicht anders sein.
Ja, es war allerdings mein Hinweis, der ging darauf, es wird festgestellt, das sind frühkapitalistische Methoden, ohne dass man damit eine Kritik am Kapitalismus ausgedrückt haben will. Also so eine Kritik, da würde man ja sozusagen, ohne dass man es will, auch ein bisschen auf sich selbst zielen. Indem man sagt, das sind frühkapitalistische Methoden, hebt man sich aber als jemand heraus, der dieses brutale Frühstadium des Kapitalismus sozusagen Gott sei Dank hinter sich gelassen hat und zu einer anständigen, sozialstaatlich regulierten Form der Marktwirtschaft gefunden hat, die dann auch so ungefähr dann schon gar kein Kapitalismus mehr ist. Das ist die ist ja quasi die Sicht über sich selbst, die man damit auch transportiert. Vor allem wendet man sich in solchen Urteilen mit seinem Ärger aber gegen den chinesischen Staat und seine KP-Führung, Hauptakteur und Nutznießer des rasanten Aufstiegs. Zwar ist klar, dass man es einzig und allein dieser KP zu verdanken hat, dass die westlichen Geschäftsleute und Staaten mit China einen für sie inzwischen unverzichtbaren Zuwachs ihres Weltgeschäfts bekommen haben. Das hindert aber keinen westlichen Journalisten, genau in dieser kommunistischen Partei ein eigentlich unerträgliches Hindernis zu sehen, und entsprechend umzuzetern. Übrigens sicher ein ganzes Stück fundamentalistischer als diejenigen, die tatsächlich praktisch Geschäfte in China machen oder mit dessen Regierung zu verhandeln haben. Diese Leute wissen nämlich durchaus, was sie an der kommunistischen Partei dort haben. Mit suffisantem Unterton schlägt man der chinesischen kommunistischen Partei in die Ohren, dass es in ihrem Land schlimmste Ausbeutung und soziale Missstände aller Art gibt. Das sagen übrigens dieselben Typen, die hier tagtäglich dem deutschen Volk vorhalten, dass sein Lebensstandard zu hoch, seine Arbeitszeit zu kurz und überhaupt seine sozialstaatliche Vollkasko-Mentalität von gestern ist. Der schlimmste Vorwurf, den man gegen die KP auf der Pfanne hat, ist allerdings der, dass diese Partei ihrem Volk das Wählen verweigert. Also diese tolle Veranstaltung gelebter Demokratie, die wir hier gerade hinter uns haben und bei der man sich aussuchen darf, welche Figur einem die nächsten paar Jahre das ansagt, was sowieso feststeht. Nämlich, die Geschäfte der Unternehmen und Banken müssen laufen oder wieder laufen und dafür muss es unten die entsprechenden Opfer geben. Weil es das in China nicht gibt, soll sich der ganze Staat dort auf eins zusammenkürzen. Er unterdrückt. Er ist, was man hier an nichts wahrnehmen will, Gewalt gegen seine Gesellschaft. Und dieses tolle Urteil kann man sich natürlich wieder auf diversen Feldern lebhaft bebildern. Angefangen von der mit Füßen getretenen Pressefreiheit, die hier im Westen übrigens viel effektiver wirkt als Zensur. Das merkt man ja gerade an den nationalistischen Urteilen unserer Journalisten zu China. Also angefangen von der Pressefreiheit, der fehlenden Pressefreiheit, über den gemeinen Umgang mit Oppositionellen, die bekanntlich in demokratischen Gesellschaften als willkommene Bereicherung des Meinungsspektrums aufgefasst und dementsprechend gefördert, in Talkshows eingeladen oder sonst was werden, bis zu den nationalen Minderheiten, deren separatistische Forderungen und deren gewaltsame Unruhen so eindeutig wie sonst nirgends auf der Welt gegen die böse Zentralgewalt sprechen. An der Stelle möchte ich einen kleinen Hinweis machen, dass ich mit diesen Themen, beispielsweise den Tibet-Unruhen im Vorfeld der Olympischen Spiele, aber auch mit anderen Themen der Verurteilung der menschenrechtlichen Vorwürfe an die Chinesen, eine ganze Reihe von Gegenstandpunktartikeln bereits befasst hat in den letzten Jahren und auf der CD-ROM, in der diese Gegenstandpunktartikel alle vorhanden sind, kann man das nachlesen und diese CD ist sicher auch am Büchertisch da erhältlich, oder? Das mal als Werbung. Also außer solchen Artikeln beschäftigen sich übrigens auch noch eine ganze Reihe anderer Gegenstandpunktartikel mit dem politischen und ökonomischen Programm dieses Landes. Diese ganze Art der China-Hetze nimmt übrigens teilweise regelrecht absurde Formen an, weil sie unterm Strich ein Bild von China zeichnet, das mit dem Land und seinem Zustand immer weniger zu tun hat. Westliche Touristen, die zum ersten Mal nach China kommen, haben jedenfalls oft allerhand damit zu tun, das Bild, das sie von zu Hause mitbringen, irgendwie mit der Realität des chinesischen Alltags in Verbindung zu bringen. Soweit das, was ich mal zur hiesigen Öffentlichkeit und ihrem China-Bild sagen wollte. Ich fasse meine Bemerkungen zusammen. Unterm Strich ist es so, dass sie auf China ziemlich genau das begeisternd findet und lobt, was mich an diesem Land stört. Dass es sich zum Kapitalismus bekehrt hat, Land und Leute dem Imperativ des Geldverdienens unterwirft und damit einen unbestreitbar rasanten Aufstieg hinlegt. was die Presse hier umgekehrt kritisiert, das sind zum Teil notwendige Konsequenzen dieser politischen und ökonomischen Entscheidung, die man logisch gar nicht von ihr trennen kann. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Oder es ist eine ihrem Inhalt nach ausgesprochen alberne, weil am Begriff der dortigen Staatsgewalt völlig vorbeiredende Kritik an der Alleinherrschaft der KP vom Standpunkt einer demokratischen Selbstgerechtigkeit aus. Letztere hat ihren Grund allerdings keineswegs in einer Albernheit, sondern im festen Boden der nationalen Konkurrenz zu diesem Land. Ich komme jetzt mal zu den Fragen, die ich mir gestellt habe und die ich in meinem Buch beantworten will. Sie sind eigentlich das diametrale Gegenprogramm zu dieser bürgerlichen Mischung von Bewunderung, Feindseligkeit und vor allem eben sachlicher Ignoranz gegenüber China. Gegen die Vorstellung, Kommunismus wäre nicht mehr als eine zeitweilige Verirrung der Weltgeschichte gewesen, die sich glücklicherweise selbst als Absurdum geführt hat, will ich mal fragen, was wollten die chinesischen Kommunisten eigentlich? Gegen die selbstgerechte Auffassung, dass sich in der historischen Wende zum Kapitalismus nur so etwas wie die sowieso unumgängliche Vernunft durchgesetzt hat, will ich mal fragen, warum haben diese Kommunisten nach nicht einmal 30 Jahren ihres Sozialismus das alles verworfen und eine Wende zum Kapitalismus gemacht? Und schließlich gegen das Bedürfnis, dass moderne China als Konglomerat von guten und schlechten Seiten, vor allem aber Chancen und Risiken für uns zu beschreiben, will ich fragen, was steht politisch und ökonomisch heute eigentlich auf der Tagesordnung im Reich der Mitte? Insofern meine ich auch nicht einfach ein weiteres Buch zu China geschrieben zu haben, sondern ein ganz anderes und ausnahmsweise sinnvolles und lehrreiches. So viel mal als Selbstlob vorweg. Ja, das wären meine Bemerkungen zu den Urteilen der Öffentlichkeit. Und der Vortrag, der jetzt kommt, teilt sich auf in zwei Teile, wie man sich denken kann, nach dem, was ich gesagt habe. Das erste ist die Betrachtung der sozialistischen Volksrepublik und das zweite ist die Betrachtung der kapitalistischen Volksrepublik. Wir können dann auch gerne dazwischendurch noch mal eine Pause machen und vielleicht dann auch schon erste Fragen diskutieren. Also, zum ersten Teil. Die Sozialistische Volksrepublik. Am 1. Oktober 1949, also vor ziemlich genau 60 Jahren, hat Mao Zedong vom Balkon der alten Kaiserstadt aus die Gründung dieser Volksrepublik ausgerufen. Und zwar mit den Worten, das chinesische Volk ist aufgestanden. Danach ertönte die Hymne der neuen sozialistischen Nation. Der Text der Hymne steht auf, alle, die keine Sklaven mehr sein möchten. Lasst uns aus unserem Fleisch und Blut die neue Mauer bauen. In größter Bedrängnis Chinas Volk. Der unterdrückten letzter Schrei ertönt. Steht auf, erhebt euch. Mit 1000 Leibern, einem Herz, den feindlichen Kanonen zum Trotz. Vorwärts, vorwärts, voran. Eine revolutionäre Hymne, übrigens schmissig vertont, ähnlich der Marseillaise, aber nicht unbedingt mit einem sozialistischen Inhalt. Es geht gegen Unterdrückung und Sklaverei, dagegen rebellieren soll Chinas Volk. Nun sollte man in dieser Stunde des Siegs vielleicht nicht kleinlich sein. Immerhin hatte sich die Rote Armee in einem jahrzehntelangen Kampf gegen die imperialistischen Mächte durchgesetzt, die seit 150 Jahren diese vorher mächtigste Nation der Welt bekriegt, ausgeplündert und weitgehend zugrunde gerichtet hatten. Die imperialistischen Mächte, das waren damals England, Frankreich, Japan, und das zaristische Russland, neben anderen kleineren Nationen. Die Kommunistische Partei hatte im pazifischen Teil des Ersten Weltkriegs gegen die Japaner gekämpft, die China kolonialisieren und zu ihrer Rohstoff- und Menschenbasis machen wollen. Und sie hatte sich gegen ihre nationale Konkurrenz, die chinesische Kuomintang-Partei, durchgesetzt. Ich weiß nicht, soll ich sowas erklären? Kuomintang-Partei, kann man das voraussetzen? Soll ich das erklären? Das war die bürgerlich-nationale Partei, gegründet von Sun Yat-sen, schon Anfang des 20. Jahrhunderts, die dann auch in einem erfolgreichen Putsch das chinesische Kaiserhaus beseitigt hat, dann aber nicht selbst an die Regierung gekommen ist, sondern erstmal von einer Generalsregierung, von einer Militärdiktatur abgelöst wurde. Diese Partei hat im Prinzip ein bürgerlich-nationales Programm vertreten und hat sich zur Unterstützung dieses Programms auch nach Europa und auch an die Amerikaner gewandt, dort aber keine Unterstützung bekommen und hat sich dann, nachdem 1917 inzwischen die Bolschewisten in Russland gesiegt hatten, sich ungefähr gedacht, dass ein solches sozialistisch-kommunistisches Modell auch für China als unterentwickeltes und zurückgebliebenes Land doch das viel passendere sein könnte, hat sich dann eben nach Moskau orientiert und hat auch von da und von der Komintern eine ziemlich massive Unterstützung erhalten. Der Nachfolger Sun Yat-sen selber ist schon selbst ziemlich früh gestorben, 1925 glaube ich, war dann Chiang Kai-shek, der selbst auch in Moskau ausgebildet worden war und dann sich allerdings in einer ziemlich harten Aktion gegen den anderen Teil der Volksfront, in die inzwischen die Kommunisten mit eingetreten waren, auf Rat übrigens der russischen Genossen und der Komintern, der diesen Teil der Volksfront bekämpft und ziemlich hart massakriert hat. In den nächsten Jahren, Bürgerkriegsjahre bzw. Kampf gegen die Japaner, haben diese beiden Parteien immer mal wieder zeitweise zusammengearbeitet und dann aber auch immer mal wieder zeitweise Krieg gegeneinander geführt, der im Normalfall von der Kuomintang-Partei gegen die Kommunisten angezettelt wurde. Diese Partei, also die Kuomintang-Partei, hatte aus Sicht der Kommunisten die soziale Lage des Volks, vor allem der Bauern, gegenüber den feudalen Grundbesitzern komplett vernachlässigt und den Kampf gegen die Ausländer in China nur sehr halbherzig betrieben. Stattdessen hatte sie sich mit amerikanischer Waffenhilfe vor allem der Ausrottung der Kommunisten gewidmet. In diesem völlig zerrütteten Land, das damals als das ärmste und elendeste der Welt galt, begannen nun diese siegreichen Kommunisten mit ihrem Aufbau. Dieses Vorhaben hatte nichts wirklich Freies an sich. Nicht in Bezug auf die politischen Verhältnisse, die mit der militärischen Durchsetzung längst noch nicht eindeutig entschieden waren. Nicht in Bezug auf die ökonomischen Grundlagen, die man sich in China des Jahres 1949 bis auf ein paar Ausnahmen gar nicht vorindustriell genug vorstellen kann. Und schließlich auch nicht in Bezug auf das, was man den subjektiven Faktor nennt. Das chinesische Volk, das sich nach Maos Worten am Tiananmenplatz erhoben hatte, war in seiner großen Mehrheit unterernährt, krank, ungebildet und abergläubisch. Vergleicht man die Volksrepublik des Jahres 1976, dem Todesjahr Maos, mit dieser Ausgangslage, müsste man dem großen Vorsitzenden nach so ungefähr allen Kriterien bürgerlichen Denkens ziemlich unverhohlen Beifall klatschen. Er hat die Sache seiner Nation, nämlich nicht nur im Krieg gegen die japanischen Besatzer standhaft verteidigt, und sich im Bürgerkrieg gegen seine innerchinesischen Gegner durchgesetzt. was für bürgerliche Historiker normalerweise lässig ausreicht, um dem Erfolg in Sachen Gewalt auch eine gewisse historische Notwendigkeit zu bescheinigen. Mao Zedong hat es darüber hinaus verstanden, den fragilen Zusammenhang der befreiten chinesischen Nation zu stabilisieren, ihn gegen äußere Angriffe zu verteidigen, im Koreakrieg und gegen das Rückeroberungsprogramm Chiang Kai-sheks, der sich nach Taiwan zurückgezogen hatte und dort mit amerikanischer Unterstützung alle möglichen Versuche zur Wiedereroberung des inzwischen roten China gemacht hat. Und er hat es geschafft, sich innerhalb des Ostblocks zu behaupten. Des Ostblocks zu behaupten. 1972 hat Mao der imperialistischen Weltmacht Nummer 1, den USA, eine gewisse Anerkennung seiner Volksrepublik abgerungen. Er hat Taiwan aus den UN verdrängt und seinem roten China einen Sitz im Weltsicherheitsrat erobert. Nach innen hat Maos Staatsprogramm innerhalb kürzester Zeit eine deutliche Verbesserung der Lebensverhältnisse in Stadt und Land zustande gebracht und die Industrialisierung enorm vorangetrieben. Eine Leistung, die besonders im Vergleich zu Indien, einem Land mit ähnlich gelagerten Ausgangsbedingungen, eine Zeit lang im Westen allem Antikommunismus zum Trotz sogar eine gewisse Anerkennung gefunden hat. Die Fortschritte, die das große sozialistische Entwicklungsland in wenigen Jahren in der medizinischen Versorgung, der Alphabetisierung, bei der Befreiung der Frauen und der Herausbildung eines allgemeinen politischen Bewusstseins seines Volkes gemacht hat, sind historisch noch immer ohne Parallele. Zur Veranschaulichung dieser Leistung will ich einmal die französische Sozialistin Simone de Beauvoir zitieren, die das Land 1958 bereist hat. Sie ist beeindruckt von der peinlichen Sauberkeit in den städtischen Hutongs, das sind die Hofhäuser, den Fabriken und auch auf dem Land. Bei aller Ärmlichkeit der Wohnverhältnisse stellt sie fest, jetzt beginnt das Zitat, das Attribut übelriechend, das man im Abendland den malerischen Armenvierteln beilegt, ist hier fehl am Platz. In Peking riecht es nicht schlecht. Mit den verrufenen Gassen von Neapel, Lissabon und Barcelona haben diese Straßen nichts gemein. Wie sieht man nie jemanden, also Zeitungen stehlen oder die Müllkästen nach Zigarettenstummeln durchwühlen, wie in gewissen Straßen Chicagos. Und man begegnet auch nicht diesen vergessenen Menschen, die auf der Bowery in New York dahin vegetieren. Hier sind alle Kinder sorgfältig gekleidet. Hier wird auch die kleinste Hautwunde, der kleinste Pickel, sogleich mit einem Desinfektionsmittel bepinselt, mit einem Pflaster versehen oder sauber verbunden. In allen anderen Ländern der Welt scheint die Hypothese, dass große Armut unweigerlich mit einem Mangel an Hygiene, mit Schmutz und Seuchen identisch sei, bestätigt zu werden. In Peking aber stellt selbst der misstrauischste Besucher verblüfft fest, dass es dort Menschen gelungen ist, diese tief eingewurzelte Tradition zu dementieren. In Sachen Sozialismus fällt die Bilanz der Mao-Zeit diesen Fortschritten zum Trotz erheblich bescheidener aus. Eine geplante Produktion zum Nutzen ihrer Produzenten einzurichten, einen Staat überflüssig zu machen, der als gewaltsame Klammer die in seiner Gesellschaft existierenden Widersprüche zusammenzwingt und im Sinne des nationalen Erfolgs betreut, eine Gesellschaft von Zwang, Aberglauben und Dummheit zu befreien, das alles kann sich die Sozialistische Volksrepublik letztlich nicht zugute halten. Die KP Chinas hat, wie ich eben schon angefangen habe zu erklären, vor allem in den ersten Jahren der VR, viel existenzielle Not beseitigt. Dann aber hat sie ihre Massen zunehmend für ein nationales Kampfprogramm in Anspruch genommen, ihnen viel harte Arbeit aufgeheizt und wenig an materiellem Ertrag geboten. Sie hat ihr Volk von alten familiären Zwängen, religiösem Aberglauben und Unwissenheit befreit. Sie hat es aber dann umgekehrt sehr total, politisch wie moralisch, in die Pflicht genommen, sich am Aufbau des neuen China zu beteiligen und dafür immer mehr an Dummheit und Zwang für nötig gehalten. Nachdem sich die Sozialistische Volksrepublik mit der Kulturrevolution an den Rand eines Bürgerkriegs bewegt hat, hat die Führung der Kommunistischen Partei nach Maos Tod eine schnelle Wende zu außenpolitischer Öffnung und immer schnellerer Revision ihrer sozialistischen Wirtschaftsplanung vorgenommen. Warum hat das für viele Kommunisten so hoffnungsvolle und begeisternde Projekt des Roten China diesen Weg genommen? Und warum ist es zu diesem Ende gekommen? Die Antwort auf diese Frage hat zwei wesentliche Bestandteile, die in einem inneren Zusammenhang stehen. Ich sage das vielleicht mal thesenhaft und dann will ich es noch ein bisschen erläutern. Erstens. Die Vorstellungen und Ziele der chinesischen Kommunisten haben viel Respekt vor dem verraten, was doch radikal überwunden werden sollte. Respekt nämlich vor den vermeintlich guten Seiten kapitalistischer Ökonomie und bürgerlicher Staatlichkeit. Chinas sozialistisches Experiment ist nicht an den immanenten Widersprüchen und den angeblich notwendigen Verfallserscheinungen einer jeden sozialistischen Planwirtschaft gescheitert. Es ist vielmehr daran gescheitert, dass die chinesische Ökonomie, eine Planwirtschaft, nur in einer sehr halbherzigen, verballhornten Form war. Das Programm der chinesischen Kommunisten ist nicht die Beseitigung von Eigentum und Staat gewesen. Stattdessen wollte die KP dafür sorgen, dass Eigentum und Staat dem Volk dienen. Dass das ein ziemlicher Unterschied ist, will ich gleich noch näher erläutern. Zweite These. Die kommunistische Bewegung Chinas ist von Anfang an untrennbar mit dem Willen zu einem nationalen Wiederaufstieg verknüpft. Was in den Zeiten des Kampfes als Anti-Imperialismus aufgetreten ist, weil es um die Befreiung einer nicht souveränen Nation geht, bleibt nach dem Sieg existenzieller Bestandteil des sozialistischen Aufbauprogramms. Eine polemische und affirmative Ausrichtung an starken Nationen im Wettbewerb um Weltgeltung. Diese beiden Behauptungen will ich kurz erläutern. Ich weise aber an dieser Stelle nochmal explizit darauf hin, dass ich hier vor einem wirklich zentralen Problem des Vortrags stehe. Ich kann die Erläuterungen aus Zeitgründen nämlich wirklich nur relativ abstrakt machen. In meinem Buch sieht das ein bisschen anders aus. Dort werden diese Prinzipien erstens ausführlich und zweitens auch noch näher am historischen Material erläutert. Aber ich probiere es trotzdem, die Gedanken klar zu machen. Also zur ersten These. Die chinesischen Kommunisten haben ihrer bürgerlich-nationalen Konkurrenz, der Kuomintang-Partei, zum Vorwurf gemacht, dass sie die soziale Ungerechtigkeit im Land nicht beseitigt und China ganz allgemein nicht zu einem modernen industriellen Staatswesen entwickelt. Deswegen haben sie ihr den Kampf angesagt. Sie haben es als Widerspruch aufgefasst, dass es in den Städten und auf dem Land bittere Armut gab und gleichzeitig ein immenser Reichtum bei der herrschenden Klasse vorhanden war und Dekadenz zur Schau gestellt wurde. Ihre Kritik hieß also, dass es Reiche und Arme gibt, ist ungerecht. Und es ist ein Widerspruch zu dem Auftrag, dass die Regierung eigentlich für ihr ganzes Volk zu sorgen hat. Das ist übrigens eine bis heute sehr verbreitete Kritik. Aber sie trifft weder damals noch heute. Das gleichzeitige Vorhandensein von Reichtum und Armut ist nämlich kein Widerspruch zu, sondern es ist die Wirkung der eingerichteten Produktionsweise selbst. In China hat damals die geltende feudale Ordnung die persönliche Bereicherung der Klasse der Grundherren und einer staatlichen Beamtenschaft gesichert, inklusive des kaiserlichen Hofs, solange es diesen gab. In der ebenfalls schon rudimentär vorhandenen kapitalistischen Produktionsweise ist andererseits die Bereicherung der privaten Eigentümer der gültige gesellschaftliche Zweck, für den die Staatsgewalt einerseits sorgt, an dem sie andererseits partizipiert. In beiden Fällen gehört die Existenz von Armut notwendig zum System. Die Kennzeichnung dieser Wirkungen als Ungleichheit oder Ungerechtigkeit ist also einfach nicht treffend. Sie suggeriert, dass es sich bei den Resultaten um Abweichung von oder Verstößen gegen eigentlich herrschende Prinzipien handelt, so als seien Gleichheit oder Bekämpfung von Armut oder auch die allgemeine Entwicklung des Landes tatsächlich reale Ziele der kritisierten Herrschaft und ihrer Ökonomie. In dieser Kritik der alten und Idealvorstellung über die neue Gesellschaft verbinden sich ökonomische und politische Argumente. Die Kritik der wirtschaftlichen Verhältnisse vom Standpunkt der Betroffenen, die KP hat ja gesprochen im Namen der verarmten Bauern, der verelendeten Arbeiter, führt sofort zu Vorwürfen an die Staatsgewalt. Wirft ihr vor, Versäumnisse, Pflichtvergessenheit gegenüber dem Volk oder dem Allgemeinwohl oder wie immer man das nennt. Eine solche Enttäuschung oder Empörung, mit der die Kommunisten die rücksichtslosen ausländischen Staaten und vor allem die missratene eigene Herrscherklicke angeklagt haben, verrät dabei aber zuallererst einmal ein ungemein großes Vertrauen in die Möglichkeiten einer guten, volksfreundlichen Regierung. Unter Sozialismus haben sich die chinesischen Kommunisten, kurz zusammengefasst, also ungefähr das folgende Programm vorgestellt. Die als Störungsriege der bisherigen Gesellschaft aufgefassten privaten Eigentümer an Land und Produktionsmitteln sollen jedenfalls langfristig wegfallen. Mit ihnen werden die brutalen Ausbeutungsbedingungen der feudalen, wiederkapitalistischen Wirtschaftsweise beseitigt und durch eine Produktion ersetzt, die unmittelbar unter staatlicher Aufsicht steht. Der dann produzierte, volkseigene Reichtum soll damit erstens enorm wachsen und zweitens gerecht verteilt werden. Staatliche Kontrolle und die Hoheit über die Kommandohöhe der Wirtschaft sollen die Folgen natürlicher Katastrophen wie ökonomischer Krisen eindämmen und das verhindern, was alle aus den letzten Bürgerkriegsjahren zur Genüge kennen. Anarchie der Märkte, Spekulation, galoppierende Inflation, Armut. Die von ihrer Ausplünderung durch die egoistische und unpatriotische Minderheit der Reichen befreite sozialistische Gesellschaft soll dann die Produktivkräfte in allen Sphären, Landwirtschaft und Industrie und allen Regionen in neuer Weise entfalten, damit die ganze Nation materiell und kulturell entwickeln und ein modernes, zivilisiertes Volk schaffen, das ernährt, angezogen, gewaschen, gebildet und selbstbewusst das genaue Gegenteil der vorgefundenen Massen ist. Dieser Gegenentwurf der neuen sozialistischen Gesellschaft ist allerdings aufschlussreich. Er zeigt nämlich, dass die KP in ihrer Kritik nach der Logik verfährt, die darin besteht, die kapitalistische Produktionsweise in positive und negative Seiten zu zerlegen, ohne sich um deren sachlichen Zusammenhang zu kümmern. Sie hält diese Produktionsweise im Grunde für enorm fortschrittlich, in Klammern gesagt, Übrigens kein Wunder, angesichts des Vergleichs mit dem, was in China vorhanden war. Und sie bewundert an ihr, ziemlich hemmungslos, ihre industrielle Massenproduktion und die Entwicklung der Produktivkräfte. Private Eigentümer und Anarchie der Konkurrenz, das findet sie störend und problematisch. Sind die allerdings einmal beseitigt, sollen alle anderen Kategorien, die man aus dem Kapitalismus kennt, modifiziert, aber im Grunde für eine gesellschaftliche Reichtumsproduktion brauchbar sein. Ob Ware, Preis, Geld, Lohn oder Gewinn. Und mit diesen Kategorien haben die chinesischen Kommunisten dann auch ihre Planung aufgezogen. Damit aber werden die Erscheinungsformen der Konkurrenz von ihrem Grund abgetrennt. Ein theoretischer Fehler mit gravierenden praktischen Folgen. Volkseigentum und ein geplanter Markt als Überwindung der angeklagten Mängel des Kapitalismus stellen logisch betrachtet zunächst mal nichts als dumme Widersprüche dar. Volkseigentum, das ist immerhin Eigentum, das niemanden ausschließt, sondern alle einschließt. Und geplanter Markt, das ist das Planen eines Dings, dessen Begriff die Konkurrenz um Aneignung von Reichtum ist. Also das sind beides mal wirklich in sich sozusagen eigentlich undenkbare Widersprüche. Indem sie diese theoretische Dummheit praktisch zur Leitlinie ihrer neuen sozialistischen Ökonomie gemacht haben, haben sich die chinesischen Kommunisten ein System voller eigentümlicher Widersprüche eingerichtet. Was übrigens nicht heißt, dass eine solche Ökonomie nicht geht. Wir erleben mit der Finanzkrise schließlich gerade mal wieder, zu welchen Widersprüchen der Kapitalismus fähig ist, ohne daran zugrunde zu gehen. So viel wollte ich zu dem ersten Punkt sagen. Wie gesagt, wenn da was unklar bleibt, wenn ihr gerne auf ein Beispiel zurückkommen wollt oder sowas, dann meldet das einfach an. Kann ich dann auf jeden Fall noch nachreichen.
Aber ich habe eine Nachfrage.
Ja, bitte.
Also mir ist ganz unklar, warum Sie darauf insistieren, dass so die kommunistische Partei dieses oder jenes getan hat, warum man doch sagen muss, dass der Begriff, also wenn man die Begriffe richtig stellen möchte, ja auch die kommunistische Partei, der Begriff Kommunismus, ja also überhaupt nicht anzuwenden ist. Ich meine, die kommunistische Partei Chinas war ja wahrscheinlich seit Mitte des 20. Jahrhunderts, seit Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich eigentlich keine marxistische Partei, die also auch kein kommunistisches Programm gehabt hat und nur deshalb, weil sie kein kommunistisches Programm hatte, konnte sie ja überhaupt erst an die Macht kommen und diese ganzen Aktivitäten, also die ganze Politik dieser kommunistischen Partei, also dieser sogenannten Partei, also führte, ja, also wie Sie auch gesagt haben, zu einem bisschen einer Steigerung des Wohlstandes in China, zu einer Stärkung der Nation, zu einer Stärkung der Staatsgewalt nach innen, auch Stärkung eben des Staates, der Weltpolitik und so weiter. Und dies führt wieder dazu, dass eben dieser Wohlstand der chinesischen Bevölkerung gestiegen ist. Das ist ein, wie ich finde, also insofern mit dem, was Sie sonst gesagt haben, stimme ich überein, das ist ein Fortschritt in China. Aber es hat ja von Anfang an also nie irgendetwas zu tun mit Kommunismus. Kommunismus im Sinne von Abschaffung der Klassen oder Abschaffung der Staatlichkeit. Also rumherum gibt es ja Staaten, weil ja in China niemals auf der Tagesordnung
komme ich jetzt sowieso direkt im nächsten Punkt dazu.
Ja, aber zu dem Fall würde ich einfach sagen, also ich würde dem, was Sie so erzählen, nicht zustimmen. Ich würde einfach hier sparen, im Zusammenhang mit der KP Chinas von kommunistischer Partei.
Ja, aber also, ja, gut. Das ist immer ein komischer Streit. Also die hat sich immer kommunistische Partei genannt und dann zu unterscheiden, wer, also das wird immer ein komischer Streit zu sagen, wer hat das Recht, kommunistisch sich zu nennen und wer nicht. Die hat sich als kommunistische Partei genannt und so hingestellt und das zu rechten, wer darf sich Kommunist nennen, ist eine komische Debatte.
Das ist, also erstmal so ganz banal, stimmt das, was du jetzt da gesagt hast? Ne? Also man hat ja wirklich damit zu tun, dass diese Partei sich diesen Namen gegeben hat, dass sie sich auf sozusagen theoretische Vorväter Marx, Engels, Lenin berufen hat und dass sie tatsächlich der Meinung war, dass sie sowas wie ein sozialistisches Staatsprojekt in China aufzieht. So, das ist erstmal der ganz banale Punkt. Ne? Der zweite Punkt ist aber der, man ist ja eigentlich in der Charakterisierung der Partei noch nicht groß vorwärts gekommen, wenn man dann jetzt einfach feststellt, es ist kein Kommunismus. Das ist ja ungefähr also, dieselbe Negativaussage, wie wenn man heute nach China schaut und sagt, ja, das ist keine Demokratie, so wie wir sie nämlich kennen, uns vorstellen oder sonst irgendwas. Das ist in dem Sinne eine pure Negativaussage, die das, was denn da eigentlich Inhalt des Staatsprogramms war, ja gar nicht irgendwie in den Blick nimmt. Und das ist ja jetzt erstmal das Interessante, zu sagen, ja, was haben sich denn diese Leute, die fest der Meinung waren, die bauen jetzt einen Sozialismus auf, was haben die sich denn eigentlich darunter vorgestellt? Was haben sie sich als Kritik der von ihnen abgelehnten Gesellschaften, Feudalismus und Kapitalismus vorgenommen und was haben sie sich als Positivkriterien ihres neuen roten China ebenso ausgedacht? Und das meine ich schon, dass es wert ist, diesen Punkten nachzugehen. Umgekehrt, also das war ja jetzt mein Gedanke, der Grund, warum sie sich nach nicht mal 30 Jahren ihres sozialistischen Staatsaufbaus dann quasi diametral gewendet haben, sich einfach die Freiheit genommen haben zu sagen, ja, wir gehen jetzt zu einem, wo ich sagen würde, so ungefähr dem der bisher kritisierten Produktionsweise, zu der gehen wir jetzt über, weil wir die dann irgendwie doch für das tauglichere Programm halten. Das ist ja auf den ersten Blick erstmal ein Widerspruch, der auch eine Erklärung fordert. Da kann man ja nicht so einfach sagen, ach ja, das leuchtet mir ja vollkommen ein. Das war ja sowieso immer dasselbe. So war es ja auch für Sie nicht. Sondern Sie haben gesagt, wir machen hier eine Wende, wir machen ein paar Sachen grundlegend anders und dafür geben wir auch Gründe an. Aber vielleicht nützt es was, wenn ich jetzt zu dem zweiten Punkt komme, wie eigentlich der Bezug dieses sozialistischen Staatsprogramms auf den Gesichtspunkt des nationalen Erfolgs war. Wie sich diese beiden Sachen zueinander verhalten haben. Wir können ja dann vielleicht später nochmal weiter diskutieren. Also, bisher wollte ich dargestellt haben, die Kritik dieser kommunistischen Partei an der kapitalistischen Ökonomie war insofern eine halbherzige Angelegenheit, als sie diese Ökonomie zerlegt hat in quasi gute und schlechte Seiten, sich dann die Idee hat einfallen lassen, wenn man die schlechten Seiten, die Konkurrenz, die Aneignung des Reichtums durch die privaten Eigentümer, wenn man das eigentlich beseitigt, dann ist aber eine ganze Menge beispielsweise die Wertproduktion dieses Systems, das ist dann eine im Prinzip auch für die Produzenten des Reichtums taugliche und letztendlich dann auch gerechte Angelegenheit. So haben sie versucht, ihre neue Wirtschaft aufzuziehen. Und der Punkt, zu dem ich jetzt komme, ist, damit diese neue Wirtschaft funktionieren kann, muss es natürlich ein ganz großes, nämlich das planende Subjekt dieser Wirtschaft geben. Und das ist der Staat, der jetzt diese ganze Produktion so in verantwortlicher Manier für sein Volk organisiert. Damit bin ich bei dem zweiten Punkt. Ich hatte ja gesagt, es wird sowohl die Ökonomie halbherzig kritisiert, wie aber auch die vorgefundene Staatsgewalt. In derselben Logik haben die chinesischen Kommunisten nämlich politisch zwischen der bösen Gewalt des Ancien-Regimes getrennt, das angeblich nur den eigenen Nutzen und den der grundbesitzenden Klasse verfolgt hat, und den, das ist jetzt ihr positiver Gegenentwurf, den im Grunde großartigen Möglichkeiten einer guten, weil endlich wirklich auf ihr Volk bedachten Staatsgewalt. Programmatisch fällt dem neuen sozialistischen Staat bei ihnen die Rolle zu, die Volksnützlichkeit der Ökonomie zu garantieren. Als wirklich über der Gesellschaft und über allen Interessen stehende Gewalt soll er nur einen Zweck haben, seinem Volk zu dienen. Dass eine solche Behauptung eine dicke Lüge ist, wenn sie sich ganz in einem Dienst auflöst, warum braucht es dann überhaupt Gewalt? Das gilt bei den chinesischen Kommunisten natürlich ganz genauso wie beim bürgerlichen Staat. Worin der Dienst am Volk besteht, das definieren eben diejenigen, die dem Volk dienen. Bei uns im Augenblick mal wieder sehr heftig, die gerade gewählten Politiker. Bei den Chinesen hat das die Kommunistische Partei übernommen. In dieser Lüge von der unverbrüchlichen Einheit von Staat und Volk liegt dann der Schlüssel zur Erklärung für eine ganze Reihe weiterer Phänomene und seltsamer Widersprüche des realsozialistischen Staatsprogramms. Die seltsam bekannten Propagandaveranstaltungen, Massenkampagnen gegen Abweichler, zum Teil auch die Kulturrevolution. Bis hierher also wenig radikale Absage und Überwindung. Stattdessen das Programm, all das, was Kapitalismus und bürgerlicher Staat an Versprechungen und Idealen vor sich hertragen, nach der Beseitigung der privaten Eigentümer wirklich ernst zu nehmen und praktisch von Staatsseite aus ins Werk zu setzen. Versorgung, Entwicklung der Produktivkräfte und der Gesellschaft, eine dem Staat nützliche und auf seinem Willen basierende Staatsgewalt. Das ist der staatsrealistische Sozialismus der chinesischen KP. Nun zum zweiten Punkt, den ich erläutern will, der Nationalismus dieser Partei. Ein erster kleiner Hinweis darauf, wie Mao und seine Genossen in dieser Frage gedacht haben, steckt schon vielleicht schon in der Tatsache, dass sie im Augenblick ihres Sieges keine Sekunde überlegt haben, sich der angrenzenden Sowjetunion, dem Vaterland der Werktätigen, anzuschließen. Von einem kommunistischen Programm her, das sich Fürsorge für die Arbeiter und Bauern und die dafür nötige Entwicklung der Produktivkräfte auf die Fahne schreibt, ist das eigentlich merkwürdig. Denn für ein solches Programm machen Staatsgrenzen keinen Sinn. Es gibt ja auf den ersten Blick gar keinen Unterschied zwischen dem, was man westlich und dem, was man östlich, der übrigens elendlangen sowjetisch-chinesischen Grenze will. Dass das keine überlebenswerte Option war, wirft schon ein erstes Licht darauf, dass die Kommunisten in China, übrigens genauso wie die in der Sowjetunion, in dieser Frage etwas anders getickt haben. Für sie war die nationale Uniform ihres Kommunismus eigentlich ganz selbstverständlich. Jetzt will ich das Argument mal würdigen. Natürlich war es historisch zunächst einmal unumgänglich, China von den auswärtigen Imperialisten zu befreien. Aus Sicht der KP fiel deshalb ihr anti-imperialistischer Kampf um Wiederherstellung nationaler Einheit und Souveränität mit ihrem sozialistischen Projekt schlicht und einfach zusammen. Sie hat Kommunismus und Nation von Anfang an sehr unbefangen in Eins gesetzt. und unbefangen sage ich deshalb zu dieser Gleichsetzung, weil Kommunismus und Nation der Sache nach eigentlich ein diametraler Widerspruch sind. Zwar sind beide, wenn man einmal so darüber nachdenken will, Formen von Gemeinschaftlichkeit. Das sage ich jetzt mal sehr abstrakt. Aber zwischen ihnen ist ein größerer Gegensatz kaum denkbar und deswegen will ich an dieser Stelle mal einen kurzen gedanklichen Exkurs machen. Nämlich einen Vergleich zwischen Kommunismus und Nation. Bei diesem Vergleich verwende ich jetzt Kommunismus allerdings mal ausnahmsweise sozusagen kategorial, also im Sinne der Marx-Vorstellung, die Kommunismus als Gegenentwurf der kapitalistischen Gesellschaft entgegensetzt. Ich verwende das jetzt nicht mal gerade nicht, wie ich die ganze Zeit darüber rede, als die Praxis der Realsozialisten in China oder der Sowjetunion. Eine kommunistische Gemeinschaft würde sich, wenn es sie mal gäbe, programmatisch dadurch auszeichnen, dass ihre Mitglieder hier zumindest nach einer Übergangsphase aus freiem Entschluss angehören und sich an ihr beteiligen. Dass ihr Zweck in der möglichst rationalen Organisation einer geplanten Wirtschaft besteht. Dass ihre Mitglieder diesen Zweck in einer sachlichen Auseinandersetzung bestimmen und nachprüfen, inwiefern seine Umsetzung mit ihren Interessen konform geht. Und dass diese kommunistische Gemeinschaft über das Wohlergehen ihrer Mitglieder hinaus keinen höheren Wert kennt. Wenn man sich dagegen mal überlegt, was die Kennzeichen der Nation sind. Dann fällt erstens ein, dass die Zugehörigkeit zur Nation das Werk des Staates ist und nicht der Entscheidungsfreiheit der ihr angehörenden Individuen überlassen bleibt. Ganz im Gegenteil. Wobei die staatliche Gewalt Ursprung und dauerhafte Existenzbedingungen dieser Gemeinschaft ist. Dass der Zweck der Nation sie selbst ist. Einerseits unbegründbar, andererseits als sozusagen über allem schwebende Phrase mit beliebigem Inhalt zu füllen. Dass alle tatsächlichen Unterschiede und Gegensätze ihrer Mitglieder für belanglos erklärt werden, sodass nationales Wir-Gefühl nur aufkommen kann, wenn die Beteiligten gerade von ihren praktischen Interessen absehen. Dass der jeweils gültige nationale Zweck von einer Herrschaft definiert wird, und von einem dienstbereiten Volk ohne prüfende Nachfragen akzeptiert und praktisch umgesetzt wird. Und schließlich und endlich steht die Nation polemisch gegen alle individuellen Berechnungen. Sie fungiert umgekehrt geradezu als höchster Wert für alle ihre Mitglieder. Ein Wert, der im Ernstfall die Aufopferung von Gut und Leben des gesamten Volkes einfordert. Eines müsste man an diesen Andeutungen auf den ersten Blick erkennen, dass zwischen einem nationalen und einem kommunistischen Programm wirklich Welten liegen und dass die brutale Gleichsetzung, die sich die chinesischen Kommunisten auf die Fahnen geschrieben haben, nicht ohne Folgen bleiben kann. Aus diesem Widerspruch erschließen sich meines Erachtens nach viele historische Einzelheiten, sowohl des chinesischen Sozialismus wie auch anderer ähnlicher Projekte, sowohl in der SU, in Kuba und anderswo. Ende des Exkurses. Kommen wir zurück zu dem, realen Programm in China. Auch bei diesem nationalen Teil ihres Programms haben die Kommunisten selbstverständlich idealistisch gedacht, genau wie bei ihrer Kapitalismus- und bei ihrer Staatskritik. Die Nation, um die sie gekämpft haben, haben sie sich nicht als das vorgestellt, was Nation gemeinhin ist und wie ich sie oben charakterisiert habe. Sie haben sich natürlich nicht vorgestellt, dass ihre neue schöne Nation auch wieder nur sein soll, der beschönigende Titel einer Klassengesellschaft, in der der Staat mit seiner Gewalt dem Eigentum Geltung verschafft und in der Gemeinwohl nichts anderes ist als der dauerhaft gesicherte Vorteil der Eigentümer auf Kosten des Rests dieser Gesellschaft. Ihre neue, von auswärtigem Einfluss befreite Nation, das sozialistische China, sollte die Bedingung dafür sein, dass alle gesellschaftlichen Kräfte vereint die Produktivkräfte entwickeln und so einen für alle nützlichen Staat zustande bringen. Insofern haben die chinesischen Kommunisten die dunstige Floskel von Nation mit einem neuen, man könnte auch sagen fortschrittlichen Inhalt gefüllt. Anders gesagt, auch an diesem Punkt wollten sie ernst machen mit der Ideologie der Gemeinschaftlichkeit, die in Nation enthalten ist. Sie sind davon ausgegangen, dass auch Grundeigentümer und Fabrikbesitzer als chinesische Patrioten an Modernisierung und Fortschritt des Landes interessiert sein müssten und wollten diese praktisch verpflichten auf ihre volksfreundliche Interpretation. Wenn die ideologische Wirkung des nationalen Gedankens also normalerweise hier bei uns im Kapitalismus darin besteht, die Geschädigten einer Klassengesellschaft auf Opfer für den Erfolg des großen Ganzen festzulegen, dessen Wahrheit im Nutzen der herrschenden Klasse und ihres Staates besteht, hat die chinesische KP dieses Verhältnis umgedreht. Sie wollte einen für die Mehrheit nützlichen Staat und ist damit angetreten gegen die Nutznießer der bisherigen Ordnung. Die Gleichsetzung von Kommunismus und Nation, zu der sich die sowjetischen Kommunisten seit der Oktoberrevolution mehr oder weniger mühsam hingearbeitet haben, ist also bei den chinesischen Kommunisten der Ausgangspunkt ihrer Politik. In den knapp 30 Jahren der Sozialistischen Volksrepublik macht sich der Widerspruch dieser Idee praktisch immer mehr geltend. Am Ende führt er dazu, dass das Nationale über das Kommunistische des ursprünglichen Programms siegt. Also kommunistisch bitte ich in Erinnerung zu behalten, dass ich dazu gesagt habe, das ist dieser antikapitalistische Staatsidealismus. Aber das nur zur Erinnerung. Am Ende führt er dazu, dass das Nationale über das Kommunistische des ursprünglichen Programms liegt. Warum? Nation beinhaltet notwendig ein Verhältnis der Abgrenzung und damit auch der Konkurrenz nach außen. Sonst hätte die Nation als Besonderheit kein Existenzrecht. Also nichts anderes ist eben Nationalsein. Deutsch, Französisch, Englisch, Chinesisch. Wie Nation selbst kann auch diese Konkurrenz idealistisch, volksfreundlich gedacht werden. Etwa in dem Sinn, dass sozialistische Staaten nicht mit Profitbilanzen, sondern mit der Versorgung ihrer Menschen und tollen Alphabetisierungsraten glänzen. Und genau das haben die chinesischen Kommunisten auch zunächst getan. Wie sich vielleicht einige noch erinnern werden, auch mit viel weltrevolutionärem Elan. Nichtsdestotrotz ist damit das Anliegen in der Welt, als Nation teilzuhaben an einem Wettbewerb um Anerkennung und Position in der gesamten Staatenwelt, im sozialistischen Verband der Bruderländer, unter den Entwicklungsländern und so weiter. Maos Neues China hat sich der Welt von Anfang an als anspruchsvolle Nation präsentiert, die mit ihrer neuen sozialistischen Gesellschaft die Jahre ihrer imperialistischen Unterdrückung schnell und eindrucksvoll überwinden wollte. Der darin enthaltene nationale Ehrgeiz trat dann ziemlich schnell, und zwar ausgerechnet auf Basis der bereits errungenen Erfolge, also der Verbesserungen, die man in diesem Land hingekriegt hat, die ich am Anfang angesprochen habe, ausgerechnet auf Basis der bereits errungenen Erfolge im Widerspruch zu dem, was die sozialistische, volksfürsorgliche Seite des Projekts ausmacht. Dies ist an einzelnen Etappen der maoistischen Kampagnen deutlich nachzuvollziehen. Vor allem natürlich am legendären großen Sprung nach vorne. Diese berühmte Kampagne, ich denke, alle wissen im Grunde genommen, worum es sich da gehandelt hat. Das war die Idee Maos, dass man die Industrialisierung Chinas in einem ganz großen in einer großen Kraftanstrengung damit voranbringen will, dass man das ganze Land, seine Bauern, seine Volkskommunen dazu aufgefordert hat, Stahl zu produzieren, dafür überall kleine, winzig kleine Hochöfen gebaut hat, die mit Kohle, aber auch mit Holz, wofür total viele Wälder abgeholzt wurden, befeuert wurden. Und in dem wurde entweder Eisenerz, aber auch schon mal sowas wie das eigene Kochwerkzeug oder die Werkzeuge der Bauern selbst eingeschmolzen, einfach dafür, dass man schaffen wollte, eine bestimmte von Mao vorgegebene Tonnenzahl an Stahl zu erzeugen. Eine Kampagne, die dann aber auch alle bäuerlichen Arbeitskräfte in Beschlag genommen hat und auf dieser Basis zu einer fürchterlichen Hungersnot geführt hat. Diese berühmte Kampagne kam zustande, erstens auf Basis der wachsenden Unzufriedenheit Maos mit den langsamen Fortschritten des industriellen Aufbaus. Und sie zeigt zweitens deutlich die offene Konkurrenzansage gegenüber den kapitalistischen Führungsnationen. Man hatte angekündigt, dass man England und Amerika in Sachen Stahlproduktion innerhalb von wenigen Jahren überholen wollte, wie auch der Sowjetunion, die man mit einem Sprung direkt in den Kommunismus alt aussehen lassen wollte. Ich zitiere mal aus einem Rückblick der Beijing Rundschau. Ein Zitat, das den Geist der damaligen Stimmung ausdrückt. Zitat: Die KP glaubte, dass China sich in einer großen Periode befinde, in der ein Tag 20 Jahren gleich käme. Sie ruft dazu auf, mit dem Aberglauben zu brechen und das Denken zu befreien und danach zu streben, Großbritannien und die USA noch früher als geplant einzuholen. Wir haben mehr als 600 Millionen Menschen. Unsere Partei hat engste Verbindungen mit der mehr als 600 Millionen köpfigen Bevölkerung hergestellt. Gestützt auf diese große Kraft sind wir in der Lage, alles zu tun oder bald alles zu tun, was die Menschheit vollbringen kann. Es gibt nichts auf der Welt, was wir nicht vollbringen können. In diesem Geist haben also die chinesischen KP-Führer mit sozusagen aller Gewalt versucht, aus dem einzigen Mittel, über das sie verfügt haben, ihrem armen, aber sehr zahlreichen Millionenvolk, eine Nation zu machen, die in der Konkurrenz der Nationen etwas leer macht. Immer mehr haben sie das Gleichheitszeichen zwischen Kommunismus und Nation, das sie von Anfang an im Programm hatten, in diese Richtung buchstabiert. Und immer mehr ist ihnen dann, verstärkt durch das Scheitern dieser Gewaltkampagnen, die zu Millionen Toten und dauerhafter Unterernährung, aber zu sehr wenig produktiven Ergebnissen geführt haben, klar geworden, dass die wirkliche Konkurrenz der Nationen, an denen die sozialistische Volksrepublik sich messen wollte, nicht als Kampf um die größtmögliche Volksbeglückung funktioniert, sondern mit Geld und Waffen ausgetragen wird. dass sie mit ihrem Nationalkommunismus in dieser realen Konkurrenz so wenig auszurichten vermochten und all ihre sozialen Errungenschaften dafür wenig hergegeben haben. Das hat ihnen als praktizierende Nationalisten dann so zu denken gegeben, dass sie nach nicht einmal 30 Jahren lieber ihren Kommunismus für ihren nationalen Erfolg weggeworfen haben, als umgekehrt ihrer sozialistischen Volksfürsorge zuliebe, das Programm einer weltweit erfolgreichen chinesischen Nation sein zu lassen. Zusammengefasst ist also in China nicht ein weiteres Mal der Kommunismus gescheitert, so wie es meistens gesehen wird. Vielmehr hat sich hier eine kommunistische Partei, die sich nie zu einer wirklichen Verabschiedung von Kapitalismus und Staat entschlossen hat, sondern all das besser machen wollte, wegen der dazugehörenden nationalen Ansprüche von ihm, also dem Kommunismus, ab und sich mit diesen Ansprüchen einen Einstieg in kapitalistische Produktionsmethoden und Weltmarktteilnahme zugewandt. Und in der Tat, für diese Sorte Ansprüche ist sie da offensichtlich besser bedient. So viel wollte ich erstmal zur sozialistischen Volksrepublik sagen. Also wie gesagt, es ist klar, dass ich hier ziemlich viele historisch interessante Einzelheiten jetzt erstmal einfach auf der Seite gelassen habe. Volkskommunen, Kulturrevolution, der Kampf zweier Linien, aber auch außenpolitisch, den Koreakrieg, die Guangdong-Konferenz, Freundschaft und Bruch mit der Sowjetunion. Diese Sachen sind alle in dem Buch abgehandelt, aber im Prinzip gehören die zu diesen Kernaussagen als das historische Material dazu. Und noch ein bisschen was zu dem modernen China erzählen, zur kapitalistischen Volksrepublik. Die Kommunistische Partei, die Führung Chinas, hat sich also aus ihren nationalen Gründen heraus dazu entschlossen, zu kapitalistischen Produktionsmethoden überzugehen und China für den Weltmarkt zu öffnen. Sie hat damit einen Weg eingeschlagen, den die gesamte westliche Welt für so selbstverständlich hält, dass sie gleichzeitig nicht die geringste Ahnung davon hat, was alles gegeben sein muss, damit Kapitalismus überhaupt funktioniert. Entgegen sämtlichen FDP-Vorstellungen ist Marktwirtschaft und schon gleich eine erfolgreiche Marktwirtschaft, nämlich keineswegs, dass sich der Staat zurückzieht und die Kräfte des Marktes wirken lässt. Diese berühmten Kräfte, die Invisible Hand oder wie immer man sie auch nennen mag, die gibt es nämlich gar nicht einfach so. Im China des Jahres 1978, als der entscheidende 11. Parteitag stattfand, sind keine privaten Unternehmer vorhanden, die über Geldvermögen verfügen und bereit wären, daraus mit produktiven Investitionen mehr zu machen. Es ist auch gar nicht so, dass massenhaft eigentumslose Arme auf der Straße rumstehen und gezwungen sind, sich um jeden Preis gegen Lohn zu verdingen. Und zu guter Letzt gibt es auch keine staatlichen Behörden und Ministerien, die wüssten, was zur rechtlichen Absicherung und zur funktionellen Betreuung der angepeilten neuen Produktionsmethoden überhaupt nötig ist. Alles das, was in den europäischen Ländern Resultat der von Marx sogenannten ursprünglichen Akkumulation ist, das ist die Scheidung der Klassen in eigentumslose Lohnarbeiter und Kapitalisten mit Geldvermögen. Das erzeugt die Kommunistische Partei in den nächsten Jahren von oben in ihrem Land. Darüber hinaus beendet sie die Abschottung Chinas vom Weltmarkt und holt sich westliches Kapital ins Land. Nach ihren Bedingungen und soweit es ihr nützlich erscheint. Und drittens, das, was sich die entstandene nationale Bourgeoisie in Europa und Amerika zusammen mit den Arbeitern als ihren bürgerlichen Staat erkämpft hat, das versucht diese kommunistische Partei selbst durch ein bis heute andauerndes Experiment auf die Beine zu stellen. Sie ändert sich und ihren Staat, alles ihrer neuen Ökonomie zuliebe. Bei diesem Programm greift sie übrigens auf all das zurück, was der Kommunist Mao an Voraussetzungen in ihrem Land geschaffen hat. Die politische Einheit, seine militärischen Selbstbehauptungsfähigkeiten und schließlich seine wirtschaftlichen Ressourcen, inklusive dem chinesischen Volk. Diese drei Punkte will ich jetzt mal wieder ein bisschen näher erläutern. Zum Ersten. Deng Xiaoping hat seinem Volk in schönster chinesischer Offenherzigkeit die Devise "Bereichert euch" ans Herz gelegt. Was damit als neue ökonomische Freiheit peu à peu in die Gesellschaft eingepflanzt wurde, ist nichts anderes als der Zwang zur Konkurrenz. Ganz egal, wie sie im Einzelfall zu den bisherigen Kollektiven, Fabriken und Volkskommunen, zu den Plänen und deren Resultaten stehen, ganz egal auch, was sie von den neuen Prinzipien der sozialistischen Modernisierung, so hieß das Programm nämlich in China, in Zukunft haben, die neuen staatlichen Vorgaben, haben alle Chinesen praktisch zu dem gezwungen, was in bürgerlichen Gesellschaften Freiheit heißt. Aus vormals kollektiv organisierten und kooperativ produzierenden Bauern und Arbeitern werden Schritt für Schritt, wieder könnte man auch sagen, lauter Privatpersonen bzw. private Eigentümer, denen gar nichts anderes übrig bleibt, als ihren Lebensunterhalt oder auch eventuellen Reichtum gegen und auf Kosten aller anderen zu erwirtschaften. Welche Konsequenzen dieser Beschluss der Kommunistischen Partei hatte, will ich an drei Fällen zeigen, nämlich den neuen Klassen der chinesischen Gesellschaft. A. Die Bauern. Sie werden befreit aus ihren vorherigen kollektiven Zusammenhängen, den Volkskommunen, und haben jetzt die Freiheit zu produzieren, was sie wollen, und dürfen das auch selbst verkaufen. Diese Freiheit entpuppt sich aber sehr schnell als gehöriger Zwang, weil sie jetzt ganz und gar zurückgeworfen sind auf das, was sie selbst verdienen. Das versuchen sie dann nach Kräften. Ihr Wille zur Selbstausbeutung funktioniert vielleicht tatsächlich besser als vorher die Direktiven ihrer Volkskommunen. Eine produktive Landwirtschaft entsteht so natürlich trotzdem nicht. Das hat der Staat auch bemerkt und hat an dieser Stelle jede Menge staatlicher Hilfestellungen geleistet. Ironischerweise für die Landwirtschaft weit mehr als in der vorherigen sozialistischen Etappe. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen aufführen, was es da gegeben hat. Preissubventionen, Preisfestlegungen, Saatgutverbesserungen und so weiter. Das Ergebnis lautet jedenfalls nach 30 Jahren, es gibt immer noch ungeheuer viele kleine Bauern, aber auch eine industriell funktionierende Landwirtschaft, und beide zusammen können das Land inzwischen locker ernähren. China ist heute schon einer der großen Lebensmittelexporteure. Mehrere hundert Millionen Menschen sind dabei überflüssig geworden. Und das ist unter diesen Verhältnissen kein Grund zur Freude. Aber für dieses neue Problem, dass die Leute kein Einkommen mehr haben, gibt es ja eine neue Lösung, die heißt, bei uns auch wohlbekannt, Arbeitsplatzsuche. Damit komme ich zu B, den Lohnarbeitern. Sie werden ganz im Sinne der Marx'schen Bestimmung doppelt freigemacht. Die Reformkommunisten erklären nämlich das, was ihren Sozialismus praktisch am allermeisten vom Kapitalismus der restlichen Staatenwelt unterschieden hat, für überholt. Die Mehrheit der Leute muss jetzt in dem modernen China um ihren Lebensunterhalt kämpfen, ohne dafür über entsprechende Mittel zu verfügen. Von dieser denkbar härtesten Erpressung wollte die sozialistische Staatsgewalt ihr Volk befreien und hat sich selbst in dieser Frage zuständig gemacht. Diese Zuständigkeitserklärung nimmt sie mit ihren Reformen nach und nach auf breiter Front zurück. In den neu eröffneten, außerhalb staatlicher Planung stehenden Unternehmen oder in den Sonderwirtschaftszonen gibt es keine Arbeitsplatzgarantien nach dem Modell der Eisernen Reißschüssel mehr. Eiserne Reißschüssel, das war tatsächlich das Programm eines niedrigen, aber verlässlich bezahlten Lohns, eines lebenslangen Arbeitsplatzes, einer kostenlosen Gesundheitsvorsorge und einer Versorgung im Alter. Und das war in der sozialistischen Phase zwar keineswegs flächendeckend verwirklicht, also tatsächlich war es das Privileg sozusagen einer relativ geringen Menge städtischer Arbeiter. Aber es war immerhin sowas wie das ernsthaft behauptete Ideal, zu dem die ganze Gesellschaft ausgebaut werden sollte. Davon nimmt man heute Abstand, gesteht den Betrieben zu, dass so etwas überhaupt nicht der Fall sein kann. Und seit den 90er Jahren erlaubt der Staat seinen Staatsbetrieben auch auf breiter Front Entlassungen, damit sie ihrer neuen Pflicht zur Rentabilität nachkommen können. Wie alles im großen China sind das unvorstellbare Größenordnungen. 2002 waren es bereits 48 Millionen Leute, die aus Staatsbetrieben entlassen waren. Zugleich, das ist der zweite Teil der Freiheit, die der Staat herstellt, hebt die KP die alte Trennung von Stadt und Land auf. Also früher war es den Bauern auf dem Land schlichtweg verboten, in die Städte zu gehen. Die wurden durch das sogenannte BUKU-System, das ist ein Passsystem, das einen Ausweis als Bewohner einer dörflichen Volkskommune oder einer Stadt, war man auf die Stelle, an der man gearbeitet hat, schlicht und einfach staatlich per Zwang festgelegt. Das wird zwar nicht offiziell aufgehoben, aber das geduldet, sodass die auf dem Land überflüssig gemachten Menschen in die Städte wandern können und sich dort Möglichkeiten fürs Geldverdienen suchen können. Übrigens, nur um auch mal so eine Zahl zu erwähnen, in China wächst die Bevölkerung allein schon jedes Jahr immer noch um jährlich 10 Millionen. Wie sieht jetzt ein solcher Arbeitsplatz aus, an dem man für den Fall, dass man Glück hat und einen ergattert, sein Geld verdienen kann? Die Zweckbestimmung dieses Arbeitsplatzes heißt, er ist Mittel dafür, Profit zu produzieren. Er ist nicht das Mittel derer, die arbeiten, sondern er ist das Mittel derer, die die Arbeit anderer mit ihrem Geld kommandieren, um selbst reicher zu werden. Die Subsumption von Arbeit unter das Diktat der Rentabilität macht sich an allen Ecken und Enden geltend. Bei der Lohnhöhe, bei der Arbeitszeit, bei der Intensität der Arbeit und zwar immer gegen die Lohnarbeiter. Für was der verdiente Lohn gerade stehen muss, ist gleich die nächste Frage. Da sich der Staat schrittweise von seinen alten Zuständigkeiten verabschiedet, die Lebensmittelpreise schrittweise freigibt, seine kostenlose Gesundheitsfürsorge umwandelt, keine Wohnungen mehr zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Der Sache nach stellt all das eine enorme Härte gegenüber den Bauern und Arbeitermassen dar. Sie werden dauerhaft auf sich gestellt und müssen ihr Glück in der Konkurrenz gegeneinander suchen und sich zum Mittel am Wachsen fremden Reichtums bereit finden. Die Kommunistische Partei hat übrigens durchaus ein Bewusstsein davon, was sie ihrem Volk dazu mutet. Und deshalb versucht sie, die Härten dieses Programms sozialverträglich abzuwickeln. Nur in Klammern, da sieht man auch sofort mal, was sozialverträglich eigentlich nur ein Zynismus ist. Die Freisetzung der Bauern steuert sie dosiert durch Preissubventionen für Agrarprodukte. Die Subventionen von Lebensmitteln und Wohnungen werden nicht abrupt, sondern Schritt für Schritt abgebaut. Der Staat gibt den Leuten Kredite, um sich eigene Wohnungen zu kaufen. Die Entlassungen aus den Staatsbetrieben werden über viele Jahre verteilt, organisiert. Viele werden mit Frühverrentung oder einem Zustand beendet, der Warten auf Arbeit heißt und mit Geldzahlungen durch die Betriebe verbunden ist. Zumindest sollte er das sein. All das ändert nichts daran, dass dieses Programm die chinesischen Menschen auf Dauer zwingt, allein für sich und ihren Lebensunterhalt gerade zu stehen, ob sie dazu in der Lage sind oder nicht. Wie gesagt, das ist Freiheit, die sie hier im Westen ganz selbstverständlich für unerlässlich und toll gehalten wird und nun eben auch im großen China. Dass übrigens viele Millionen Leute aus den Dörfern abgewandert sind, kaum dass das dieses Programm auf der Welt war, das wirft rückwärts auch nicht ein gerade so gutes Licht auf Maos Volkskommunen. C. Kapitalisten. Woher kommen sie eigentlich in einer sozialistischen Planwirtschaft? Die hat ja, wie ich vorhin ausgeführt habe, über fast alles verfügt, was der Kapitalismus auch kennt. Aber genau das, die privaten Eigentümer, die hatte sie beseitigt. Nun fehlen sie also. Ein Teil von ihnen kommt in der Folge sozusagen geplant auf die Welt. Das sind die staatlichen Betriebe, die der chinesische Staat als Partner für die Joint Ventures, die Zusammenschlüsse mit ausländischem Kapital, aussucht. Der Teil chinesischer Unternehmer, der eher ungeplant die Bühne der Welt betritt, tut das zwar nicht auf Befehl der KP, dafür stammt er in den allermeisten Fällen aus ihren Reihen. Auch das durchaus eine kleine Ironie der Weltgeschichte. Das sind nämlich die rührigen Genossen, die in den 90er Jahren aus dem, worauf sie zufälligerweise Zugriff haben, auf Land, beispielsweise als Dorfvorsteher in einem Dorf, auf Transportmittel, auf eine Fabrik, Kontakte zu staatlichen Banken oder auch Leute, beziehungsweise Soldaten, beispielsweise der Volksbefreiungsarmee, die also aus diesem Zugriff auf Ressourcen eine Produktion für die neu entstehenden Märkte neben dem Plan machen. Und, das kann man in Klammern an dieser Stelle dazu sagen, die genau mit diesen Aktionen den noch eine Weile fortbestehenden Plan auch ständig weiter unterminieren. Teilweise haben das die alten Kollektive sogar gemeinsam auf den Weg gebracht. Teilweise hat sich ein Parteifunktionär für sich etwas angeeignet, teilweise haben gleich ganze Ministerien, Gewerkschaften oder die Armee selbst sich mit solchen Geschäftsgründungen versucht. Dieser Vorgang wird meistens als Korruption bezeichnet, was sachlich nicht zutrifft. Unerlaubte Vorteilsnahme durch Bestechung unterstellt nämlich prinzipiell die Trennung von Ökonomie und Staat. Korruption findet statt, wenn die staatlichen Behörden ihre Entscheidung für Geldzahlungen zugunsten eines bestimmten Unternehmens zurechtbiegen. In China handelt es sich um einen ganz anderen Sachverhalt. In China entsteht nämlich hier jetzt die neue Klasse selbstständiger Unternehmer, die sich aus altem, staatlich bewirtschaftetem Volkseigentum jetzt das zu eigen macht, was sich von da an in ihrer, das heißt privater Hand, vermehren soll. Und so trennt sich auch die Wirtschaft vom staatlichen Kommando über sie erst nach und nach ab. Ein solcher Aneignungsprozess hat rechtlich den Charakter einer Unterschlagung oder gar eines offenen Diebstahls. Auf alle Fälle findet er in einer Grauzone halblegaler Aktivitäten statt. So etwas ist in einem Land als mehr oder weniger flächendeckende Aktion ohne regelrechten Umsturz der bisherigen Verhältnisse nur möglich als, ja, als Tat der herrschenden Klasse selbst. Nachdem sich Deng Xiaoping mit seiner sozialistischen Modernisierung unter dem Motto "Bereichert euch" durchgesetzt hat, beginnt in großem Stil das, was dann später und eben wie gesagt sachlich unzutreffend als Korruption bezeichnet wird. Partei- oder Staatsfunktionäre nutzen ihre Stellung und Zugriffsgewalt, um die Gründung neuer Unternehmen, die Reform der Staatsbetriebe, die Möglichkeiten der neuen Kreditpolitik und den Immobilienmarkt zur Quelle privater Eigentumsbildung zu machen. Also das ist die Erklärung, warum die neuen Kapitalisten auch durch die Bank aus den Reihen der KP gekommen sind. Inzwischen gibt es auch ein paar andere, aber als Tendenz kann man das jedenfalls so sagen. So viel zu den neuen Klassen der chinesischen Gesellschaft heute. Und jetzt zum zweiten Punkt, Öffnung und Weltmarktteilnahme. Dass die Öffnung Chinas für ausländisches Kapital nicht zum Schaden dieser Nation ausgefallen ist, wie das normalerweise bei Drittweltstaaten, aber durchweg auch den Auflösungsprodukten des Ostblocks der Fall ist, ist ebenfalls die Tat der kommunistischen Partei. Diese Lehre ihres großen Vorsitzenden Mao hat sie sich jedenfalls bewahrt. Sie macht sich nichts vor über die feindlichen Zwecke, mit denen die auswärtigen Unternehmen und Staaten bei ihr anklopfen. Sie hat deshalb erstens immer dafür gesorgt, dass ihr eigener Handlungsspielraum so weit als möglich gewahrt bleibt. Stichworte: keine Auslandsverschuldung, Sonderwirtschaftszonen als abgetrennte Zonen, die die Restökonomie in ihrem Funktionszusammenhang unberührt gelassen haben. Sie hat zweitens darauf bestanden, dass jedes auswärtige Kapital Chinesen mit ins Boot nimmt, sei es als Partner, sei es als Zulieferindustrie. Und sie hat drittens nur produktive Investitionen zugelassen, keine finanzkapitalistischen spekulativen Geschäfte und dafür auch ihr nationales Geld, den Renminbi, bis heute nicht konvertibel gemacht. Dass die KP diese Bedingungen aufstellen konnte, dass sie trotz dieser Restriktionen seit vielen Jahren die Hauptmasse ausländischer Kapitalinvestitionen auf der Welt auf sich zieht, das liegt allerdings nicht nur an ihrer besonderen Cleverness. Immerhin verwaltet diese KP mit China einen der letzten großen weißen Flecken auf der Weltkarte des Kapitals. Und dazu 1,3 Milliarden Chinesen, auf die sich dieses Kapital gerne stürzen will. Ein ganz und gar unwiderstehliches Angebot, sowohl in Sachen Billiglohnland wie auch zunehmend als neuer großer Markt. Und zudem hat sie in der Gemeinschaft der Staaten, die dieses Angebot ausnutzen wollen, nach dem Abdanken der Sowjetunion nicht mehr mit einer geschlossenen Front zu tun bekommen, sondern mit Konkurrenten, die sich wegen ihrer eigenen gegensätzlichen Ambitionen in Sachen Weltmarkt und Weltordnung nicht mehr zu einem gemeinsamen Handeln entschlossen haben. Anders gesagt, das alles, Größe des Landes, Billigkeit seiner Produzenten, vor allem Zahl seiner potenziellen Konsumenten, Konkurrenzsituation der multinationalen Kapital- und Weltmächte und eine Staatsführung in Gestalt einer kommunistischen Partei, die kompromisslos darauf besteht, dass die Öffnung des Landes China nutzen muss. All das muss schon zusammenkommen, damit einmal in der Weltgeschichte die westliche Ideologie halbwegs wahr wird, dass Auslandsinvestitionen zum nationalen Aufbau beitragen. kommen wir zum dritten Punkt, zum politischen System in der Volksrepublik. Hier will ich mal mit zwei Zitaten aus westlichen Politikbüchern anfangen. Die chinesische Regierung selbst lehnt die westliche Demokratie als für China untaugliches Ordnungsmodell bislang entschieden ab. Die kommunistische Partei hält an dem Machtmonopol fest, lässt keine unabhängigen politischen Kontrollinstanzen zu und unterdrückt organisierte oppositionelle Aktivitäten. Die politische Führungsrolle der kommunistischen Partei, umfassende Durchgriffsbefugnisse gegenüber regionalen Führungen, die Gewaltkonzentration, also die ausdrückliche Ablehnung einer politischen Machtbegrenzung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative und die Unterordnung individueller Rechte unter kollektive Interessen, sind bis heute wesentliche Prinzipien der Verfassungsordnung der Volksrepublik China. Zitat von Sebastian Heilmann, Sinologe, Politologe in Trier. Ein zweites Zitat. Demokratischer Zentralismus ist keineswegs gleichzusetzen mit pluralistischen, im westlichen Verständnis demokratischen Strukturen. Die kommunistische Partei unternimmt alles, um dem Land in der Außenwahrnehmung das Image moderner Verhältnisse zu geben. Dies darf jedoch nicht über die tatsächliche politische Struktur hinwegtäuschen. Die 1978 begonnene wirtschaftliche Öffnung wurde keineswegs von einer politischen Öffnung begleitet. Die Volksrepublik ging nicht den Weg Russlands und hat keine politische Liberalisierung zugelassen. Das sagt Frau Lieber in einer unsäglichen Broschüre Pro Vadis Asien so ungefähr. Die Zitate stehen für die durchaus übliche Perspektive, das politische System des modernen China zu beurteilen. Sie besteht darin, es als defizitäre Abweichung von westlichen Standards zu betrachten. Damit bringt man es einerseits zu einer ganzen Kette von Negativaussagen. Nein, China hat keine Demokratie. Nein, mehrere Parteien gibt es nicht. Nein, eine Gewaltenteilung existiert nicht. Nein, die Chinesen dürfen ihre Politiker nicht wählen. Ein Gedanke, der in seinem Gehalt ziemlich dürftig ist, die Experten für vergleichende Regierungslehre aber trotzdem zufriedenzustellen scheint. Man kann ihn natürlich noch gehörig ausweiten, indem man das nicht als noch nie oder noch immer nicht oder ansatzweise doch schon weiterspinnt. Warum das Staatswesen der heutigen Volksrepublik westliche Verfahrensweisen ablehnt und was es stattdessen auszeichnet, erscheint belanglos. Klar ist damit erstens, dass die Maßstäbe, an denen man China beurteilt, ihre Heimat bei uns, in Marktwirtschaft und Demokratie haben. Entweder wird es ihnen nicht gerecht, oder man gesteht ihnen freundlich zu, dass es schon auf einem guten Weg dorthin ist. Etwas anderes scheint es schlicht nicht zu geben. Zweitens will man diesen merkwürdigen, inzwischen aber doch schon einigermaßen bedeutungsvollen Regierungsapparat irgendwie einschätzen können. Wo sitzen seine Entscheidungsträger? Wes Geistes Kind sind sie? So will man als Think Tank die nationale Politik beraten. Und gleichzeitig schwingt man sich damit zum geistigen Richter über das Land auf, indem man es an allen möglichen Kriterien guten Regierens misst und mehr oder weniger schlecht aussehen lässt. China nicht demokratisch, aber auch nicht wirklich stabil und selbst das gibt es allen Ernstes nicht mehr sozialistisch. China ist heute eins der wenigen Länder in dieser Welt, die sich offiziell noch kommunistisch nennen. Im Unterschied zur Sowjetunion hat es in der Volksrepublik keinen Abschied von seiner Vorgeschichte, dem großen Vorsitzenden Mao und seiner kommunistischen Partei gegeben. Die sitzt fest im Sattel, veranstaltet Parteitage und nationale Volkskongresse, zu denen hochdekorierte Offiziere der Volksbefreiungsarmee kommen, und die bunt gewandelten Vertreter aller 56 Minderheiten. Die Partei schreibt sich auch nach wie vor 5-Jahrespläne, so als gäbe es nicht längst eine kapitalistische Ökonomie in ihrem Land. Und in ihrem Parteiprogramm schwafelt sie von der endgültigen Durchsetzung des wissenschaftlichen Sozialismus, der harmonischen Gesellschaft, und dass der Sozialismus sich bei ihr noch in einem Frühstadium befindet und noch etwa 100 Jahre braucht. Wie passt das eigentlich zu dem, was sich in der inzwischen unübersehbar marktwirtschaftlichen Realität dieses Landes abspielt? Die Antwort auf diese Frage kann ich hier leider nur noch andeuten. Die Kommunistische Partei beharrt auf ihrem Machtmonopol, auch und gerade angesichts der neuen marktwirtschaftlichen Ökonomie, zu der sie ihren alten Sozialismus transformiert. Der Zustand ihrer nationalen Ökonomie erscheint ihr nämlich bei allen Erfolgen, die sie in den letzten Jahren verbucht, insgesamt prekär. Die erwünschte kapitalistische Akkumulation hat, bezogen auf das ganze Riesenland, noch immer den Charakter von Ausnahmen. Die soziale Frage, Ergebnis des Bauernlebens und der Unternehmensreform, ist keineswegs im Sinne einer sicheren staatlichen Kontrolle aller unterworfenen Interessen geklärt. Als Resultat der Einführung der kapitalistischen Wirtschaft entwickeln sich soziale wie regionale Ungleichheiten und damit neue gesellschaftliche Gegensätze, die die Geltung der Zentralgewalt und die Einheit des Landes elementar in Frage stellen. Den führenden westlichen Staaten traut die Führung Chinas überdies und durchaus nicht zu Unrecht alle erdenklichen Versuche zu, die wieder zugelassenen Geschäftsbeziehungen dafür zu nutzen, die Volksrepublik systematisch zu schwächen und ihren Wiederaufstieg in die Liga der Großmächte dieser Welt zu verhindern. Das ist erstmal Ihre Sicht, Ihre Analyse des Zustands. Aus dieser Lage der Volksrepublik, die sie mit ihren Entscheidungen zur sozialistischen Modernisierung selbst herbeigeführt hat, zieht die kommunistische Führung den Schluss, dass es in der Phase des gesellschaftlichen Umbruchs eine Kraft braucht, die mit hartem Griff alle Partikularen des feindseligen Interessen zügelt und damit sicherstellt, dass der erste und eigentliche Nutznießer der Einführung des Kapitalismus nicht das Ausland, nicht die entstandenen privaten Eigentümer, sondern die chinesische Nation ist. Diese Kraft kann selbstverständlich nur sie selbst sein, die Kommunistische Partei Chinas, deren Programm von jeher der Dienst an dieser Nation gewesen ist. Das sind die Argumente, mit denen diese Partei begründet, warum sie die Einführung des Kapitalismus nicht mit einer Änderung ihrer politischen Herrschaftsorganisation verbunden hat und auch fürs Erste nicht verbinden wird. Dass eine Partei regiert und nicht mehrere, ist allerdings noch längst keine erschöpfende Auskunft darüber, wie Politik in China heute funktioniert, welche Probleme sie sich definiert und wie sie damit umgeht. Dafür mal ein paar Beispiele. Diese KP arbeitet einerseits ernsthaft und keineswegs zum Schein, wie man es auch öfter mal hier liest, am Aufbau eines Rechtsstaats. Der ist nämlich erstens ein Funktionserfordernis ihrer neuen Marktwirtschaft und zweitens soll das vor allem den Reformprozess unwiderruflich festklopfen, indem der Entschluss zur Marktwirtschaft als gültiges Gesetz sämtlichen Parteidiskussionen entzogen wird. Letzteres, also der Rechtsstaat, die Festlegung auf privates Eigentum und die Gültigkeit seiner Prinzipien ist, darauf legen auch die westlichen Politikberater, die in China übrigens ziemlich massiv tätig sind, aus deutscher Sicht zum Beispiel die GTZ, die genau das als Rechtsstaatsdialog da vollführt. Diese Hilfe beim Rechtsstaatsaufbau dient, klar, einerseits auch den funktionellen Erfordernissen, aber auch genau diesem letzten Punkt. Man will die Einführung des Kapitalismus wirklich durch seine gesetzliche Geltung irreversibel machen. sozusagen die Systemfrage festklopfen. Also von wegen, dass da irgendwie der freie demokratische Westen es irgendwelchen Diskussionen oder schon am Ende noch irgendwelchen Diskussionen innerhalb der KP überlassen will, was man sich da jeweils für ein System einführt. Die KP und ihre sozialistische Demokratie hat politisch dann vor allem folgende Grundfragen zu bewältigen. Da ist einmal die Frage nach der institutionalisierten Herrschaftsablösung, also sprich, wer wird der nächste Führer dieser Partei, der nächste Ministerpräsident? Sie will dann zweitens eine angemessene Allgemeinwohldefinition formulieren, die die aktuelle Ausformung der Staatsräson ausdrücken soll. Dazu holt sie sich private Unternehmer in ihre Partei, dazu stärkt sie ihren nationalen Gewerkschaftsbund und dazu ruft sie auf zur Bildung ständischer Interessen und Vertretungen im Rahmen des staatlich Erlaubten. Was sonst? Die heißen denn da nicht non-governmental organizations, sondern government organized non-governmental organizations. Bongo, auch sowas geht. Mit sowas sucht sie nach Wegen, alle möglichen, neu in ihrer Gesellschaft entstandenen Interessen zu Wort kommen zu lassen und auf ihre Staatsnützlichkeit hin zu beurteilen. Nur, und das ist jetzt sozusagen der kleine, aber von westlicher Seite eben alles entscheidende Unterschied, dieser Entscheidungsprozess, dieser Herausbildungsprozess des Allgemeinwohls, der soll aus ihrer Sicht eben im Rahmen einer großen Partei passieren und nicht als Streit, als Konkurrenz mehrerer Parteien. Drittens stellt sie sich der Unzufriedenheit, die in ihrem Land existiert. Wenn sie sich in ihrem Land mit Beschwerden konfrontiert sieht, und das ist durchaus zunehmend der Fall, in Klammern dazu mal eine Zahl, die Zahl der Arbeitskonflikte stieg von 19.098 Fällen im Jahr 1994 auf 314.000 Fälle im 2005. Waren 1994 ungefähr 78.000 Arbeiter daran beteiligt, so erhöhte sich ihre Zahl 1998 auf 360.000 und erreichte 2005 einen Umfang von 740.000. Also das massive Anstieg des organisierten Ausdrucks von Unzufriedenheit ist mal nur am Beispiel der Arbeitskonflikte, wie viel es da an kleinen und heftigen Auseinandersetzungen pro Tag gibt, das kann man ja auch offen anlesen. Wenn das der Fall ist, besteht die erste Option der chinesischen Staatsgewalt im Niederschlag dieser Proteste, wo immer sie sich rühren. Der Einsatz offener staatlicher Gewalt gegenüber dem Volk ist im Zuge der flächendeckenden Ausbreitung marktwirtschaftlicher Prinzipien nicht geringer geworden, sondern hat ganz im Gegenteil stetig zugenommen. Und das ist natürlich ein Zusammenhang, den die Freunde der Marktwirtschaft nie so gern erkennen wollen. Nämlich, wie notwendig Gewalt zu dieser Produktionsweise gehört, die auf lauter Arten Gegensätzen beruht. Auf der anderen Seite, also außer dass sie die Partei niederschlägt, versucht die Pekinger Zentralregierung auch zu unterscheiden, wo die Beschwerden ihren Grund in ökonomischen oder politischen Zuständen haben, die sie selbst als dysfunktional einstuft. Ein Beispiel, Fälle von Sklavenarbeit, die sie selbst nicht haben in ihrem Land und hat deswegen auch eine Pressekampagne dagegen unterstützt, vielleicht sogar selbst ins Leben gerufen. Oder Fälle von unrechtmäßiger Enteignung von Bauern durch ihre eigenen Parteifunktionäre verfolgt sie eben als Korruption. So versucht sie, allgemein gesagt, Systemnötige von unnötiger, bloß persönlicher Brutalität oder Bereicherungssucht zu trennen. Viertens lässt die Kommunistische Partei ihr Volk, das in die marktwirtschaftliche Konkurrenz geworfen hat, bei der Frage nach dem Sinn des Ganzen, wie auch ihrer persönlichen Opfer, natürlich nicht allein. Sie hat inzwischen die tröstende Funktion der Religion neu entdeckt und gesteht vielen, wenn auch nicht allen Sekten, Handlungsfreiheit zu. Sie fördert den Gemeinschaftsgeist in ihrem Land. Je mehr Konkurrenz, desto mehr Gemeinschaftsgeist muss man natürlich fördern. Und sie versorgt ihr Volk mit kulturellen und patriotischen Erlebnissen, die es, kein bisschen anders als bei uns, gerne mitfeiert und mordsmäßig stolz ist auf sein Land, seinen Aufstieg und so weiter. Wenn man das alles widerlich und Chinas Rechtsstaatlichkeit und Politik ebenso gemein herrschaftstechnokratisch wie volksverdummend findet, dann liegt man richtig. Genau so etwas gehört auf Seiten der Staatsgewalt offenbar dazu, wenn man ein System wie den Kapitalismus in sein Land einführt und für den Erfolg der Nation nutzbar machen will. An dieser Stelle muss ich allerdings unbedingt noch einen Seitenhieb auf den Westen loswerden. Die westlichen Staatswesen, die sich heute so selbstgerecht ihrer Zivilgesellschaft rühmen, haben ihren Weg hin zu etablierten Weltmächten sicher nicht mit demokratischen Diskursen gemacht. Sie haben erstmal kaltlächelnd ganze Arbeitergenerationen verschlissen und Widerstand aller Art, Klassenkampf, regionalen Separatismus und so weiter gewaltsam niedergemacht. Dann haben sie sich nach langen Kämpfen, in denen sie die Protagonisten von Gewerkschaft, SPD und Kommunisten verfolgt und kalt gestellt haben, einfach Rücksichtnahmen auf die Arbeiter und deren Lebensnotwendigkeiten aufherrschen lassen, um heute, wo die kommunistische Systemalternative nicht mehr existiert, ihren großartigen Sozialstaat flächendeckend zum Abschluss freizugeben. Von Kriegen, faschistischen Sonderetappen und deren erzieherischer Wirkung auf die Arbeiterklasse will ich hier gar nicht erst reden. Es sind diese westlichen Staaten, die der Welt vorgemacht und die Maßstäbe dafür beigebracht haben, wie man für die Erfolge seiner Marktwirtschaft rücksichtslos die Umwelt ruiniert und eine dritte Welt zu neuen Rekordhungerkatastrophen treibt. Und politisch sind Sondergerichtsbarkeit, Verfassungsschutz, Berufsverbot und so weiter Sachen, die in unserer menschenrechtlich perfekten Demokratie fest beheimatet sind. Und wenn auf dieser ja nur so ein ganz bisschen gewalttätigen Basis dann alles fest im Griff der Herrschaft ist, dann, ja, dann gibt es wirklich ein bisschen Wahl- und Meinungs- und Pressefreiheit. Und letztere funktioniert tatsächlich auch noch ganz von selbst viel besser als jede Zensur. So nämlich, dass sie politische Einreden, die nicht die konstruktive Sorge um den Erfolg dieser Republiken zum Inhalt haben, ganz wie von selbst als nicht befassungswürdig totschweigt oder ins Leere laufen lässt. Von gestern unrealistisch, utopisch, auf alle Fälle daneben und irre. Zusammengefasst, das theoretisch Unlautere an den entsprechenden Vorwürfen an die Chinesen ist, dass ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen aufgemacht wird. Äpfel, das ist das Land, das gerade damit befasst ist, mit aller dafür nötigen Gewalt den Maßstab des Privateigentums zur gültigen gesellschaftlichen Maxime zu machen und die dazu passende Zentralgewalt herzustellen. Birnen, das sind die Staatswesen, die genau das die letzten 150 Jahre mit aller Härte durchgesetzt, ihre Gesellschaften von A bis Z gleichgeschaltet und jeden Fitzel von Interessenverfolgung auf sich, ihr Recht und ihr demokratisches Prozedere verpflichtet haben und die damit zu Nutznießern der von ihnen geschaffenen Weltmarkt und Weltordnung geworden sind. Deren Propagandisten rechnen China die Vorfrage seiner ursprünglichen Akkumulation vor, die sie selbst so erfolgreich hinter sich gebracht haben. Das ist ebenso selbstgerecht wie verlogen. Ein letztes Mal zurück zu China. So wie in der Volksrepublik geht es also zu, wenn ein Land einen erfolgreichen Aufstieg zur Weltmacht hinlegt. Und in der Tat, China ist heute das einzige Entwicklungsland, das sich tatsächlich in dem Sinne entwickelt hat, wie es die westlichen Staaten den entkolonialisierten Zöglingen seit Jahren immer so generös verheißen. Aus einem rückständigen Land ist ein potenter kapitalistischer Staat geworden, der den etablierten Weltmächten inzwischen auf gleicher Augenhöhe gegenübertritt. Welche Sorte Außenpolitik zu diesem Programm gehört und wie weit die weltpolitischen Auseinandersetzungen auf diesem Feld inzwischen gediehen sind, das spare ich mir heute. Aber ich nenne die Zusammenfassung. Dieses Resultat, dass mit der Öffnung Chinas weltmarktfähige chinesische Kapitale und ein dermaßen potenter Staat entstehen, das haben die westlichen Staaten wirklich weder vorhergesehen noch gewollt. Entsprechend widersprüchlich ist ihre Stellung zu den Newcomer ihrer Staatenkonkurrenz. Sie brauchen China und übrigens auch in ganz besonderer Weise die angefeindete Kommunistische Partei, die für Stabilität und Benutzbarkeit dieses Landes gerade steht. Und sie bekämpfen es zugleich, ökonomisch, strategisch und ideologisch. Diese Stellung ist für einige Kapriolen gut, sei es bei Olympia, sei es bei dieser Buchmesse oder demnächst auf härteren Fällen. Und damit will ich erstmal Schluss machen. Diskussionsbedarf, Nachfragen?
Sonst noch ein Blickpunkt ist daran, die
stimmt eben nicht. Und sie sagen nicht, wir wollen das nicht auf Dauer genauso machen wie der freie Westen. Sie sagen nur, wir wollen das nicht auf eine Art und Weise machen, die uns in Abhängigkeiten reintreibt wie die Drittweltstaaten. Verschuldung, die uns unseren Handlungsspielraum selbst kaputt macht. Aber auf Basis dessen, dass sie sich sozusagen schrittweise bestimmte eigene Erpressungsmöglichkeiten erarbeitet haben. Sprich, sie sind selber heute ein ganz wichtiger Weltmarktteilnehmer, beherrschen schon eine ganze Reihe von Exportmärkten. Sie haben sich einen riesengroßen Devisenschatz verdient. Jetzt nur mal als diese beiden Stichworte. Auf Basis von solchen Teilerfolgen sehen sie sich sozusagen zum Zulassen größerer Freiheiten für westliches Kapital bei ihnen in der Lage. Und das ist so ungefähr das Prinzip, was ich eben nennen wollte. Die Partei stellt das Eindringen des westlichen Kapitals in ihr Land, das lässt sie zu, und zwar sie lässt es genau schrittweise danach zu, wenn sie sicher ist, dass es zu einem Erfolg für das wachsende chinesische Kapital wird und nicht einfach zu einem Erfolg für das auswärtige Kapital. Das ist ein ganz banales Prinzip. Und natürlich ist es auch einfach so, dass das Ideal aller Staaten ist, wenn sie sich westliches Kapital ins Land holen. Das Problem ist nur bei den allermeisten Fällen, dass die sich nicht zu der Erpressungsmacht in der Lage sehen, wie es die chinesische KP aufmachen kann. Und das ist der klitzekleine Unterschied in diesem Punkt. Diese Partei ist ja nicht einfach klüger als andere Staatsführungen, sondern sie verfügt tatsächlich über ein paar schlagkräftige Argumente, und die heißen, wenn ihr zu uns kommen wollt, wenn ihr überhaupt dabei sein wollt bei diesem großen Goldspieler ran auf das Land, ja, dann müsst ihr euch ein paar klitzekleine Bedingungen gefallen lassen. Den chinesischen Partner, die chinesischen Zulieferer und so weiter und so fort. Und das mit diesem eigentlich billigen Argument hat diese Partei Erfolg im Unterschied, was weiß ich, zu Rumänien oder Senegal. Die können einfach diese Bedingungen nicht durchsetzen. Das ist ja nicht so, dass sie darum nicht wüssten. Und das ist, meine ich, die imperialistische Sonderstellung dieses Landes, die wirklich erstmal ganz banal auf seiner Größe beruht und darauf, dass wenn eine Zentralgewalt dieses große Land tatsächlich glaubhaft als das haben wir im Griff und wir sind auch in der Lage, es zu verteidigen, wenn sie das glaubhaft machen kann, dann verfügt sie in dieser Staatenkonkurrenz tatsächlich über diese Erpressungsmittel. So banal funktioniert eben diese Konkurrenz auch erstmal.
Sie müssen sich da ziemlich sicher sein, dass sie mit dieser Konkurrenz auf jeden Fall alle Fälle in der Ansatz nach dem eigenen Gesichtspunkt rauskommen, meine ich jetzt, nicht die Staaten der Vereinigten
Ja, also ob sie sich da so sicher ist oder nicht, man kann ja auch das so betrachten, sie ist an der Stelle durchaus experimentierfreudig, eben aus ihrem beinharten Nationalismus heraus. Dass sie ein Bewusstsein von der Risikoträchtigkeit der ganzen Geschichte hat, das kennt ja jeder aus diesem berühmten Spruch, wir wollen den Tiger reiten. Da sagt man ja schon, wir wissen, dass Gefahr im Spiel ist. Jetzt kommt aber dann kommt eben das sozusagen spezifisch Chinesische ins Spiel. Sie denkt sich dann an der Stelle, dass sie tatsächlich die Gefahr, das Risiko, das in der Sache drin liegt, minimieren kann, wenn sie als Gewalt, echt als Kontrollgewalt, das im Griff behält. Das ist wirklich der Fanatismus dieser Staatsgewalt, nach innen und nach außen. Und du hast, wenn man sich erinnert, natürlich hat sich das jetzt bei mir in der Darstellung vielleicht auch ein Stück weit glatter angehört, als dieser ganze Weg verlaufen ist in den letzten 30 Jahren. ihr alle wisst um das Massaker am Tiananmenplatz 1989. Wenn man so will, dann war genau dieses Massaker natürlich erstmal die Niederschlagung von allen möglichen gesellschaftlicher Unzufriedenheit, demokratischen Klausen der Studenten, war da wirklich nur die eine Seite davon. Ansonsten Unzufriedenheit über Inflation, die sich im Land breit gemacht hat, dann Gewerkschaften wurden illegal gegründet auf Basis der neuen Arbeitsbedingungen und so weiter. Regionen haben angefangen, sich autark zu machen. Da hat die Partei selber sozusagen mit ihrem Zuschlagen den sowas wie den Zug zum Stehen gebracht, hat erstmal mit dem ersten angesagten Mittel eines Staats, nämlich seinen gewaltmäßigen sich durchsetzen, ihre Gesellschaft wieder auf Linie dieses Prozesses gebracht und hat dann zweitens aber auch mit einer ganzen Reihe von funktionellen Reformen und so weiter die Sache wieder etwas zurückgerudert. Hat wieder Preissubventionen eingeführt, hat wieder mehr Kontrolle über den Außenhandel sich zurückerobert und so weiter und so fort. Also das ist nicht so, dass das einfach ein straighter, glatter Erfolgsweg gewesen ist. Das wäre eine ganz blöde Sicht der Sache. Und was das angeht, ist das übrigens bis heute die Agenda dieses Staats. Genau diese Bedingungen die ganze Zeit zu schaffen, zu korrigieren, aber alles wieder in den Griff zu kriegen, die Zentralgewalt gegen ihre ganzen Provinzen, die Aufsicht über diese ganzen neuen kapitalistischen Gegensätze, den Sozialstaat in einer rudimentären Art und Weise hinzukriegen und so weiter und so fort. Also bis heute arbeitet sie genau diese Agenda ab. Bitte?
Die meisten stehen während der nicht kompatibel, konvertibel, gegen die Währung.
Es gibt einen Wechselkurs, das ist so, dass der ist im Westen so nicht frei verkäuflich. Man bekommt ihn nur, wenn man irgendeine ökologische Operation in China vollführen will. Und dann bekommt man ihn zu einem staatlich festgelegten Kurs, der an Dollar gebunden ist. Aber der Zweck der ökonomischen Operation, den muss man sozusagen vorher angeben. Man bekommt als Tourist Renminbis, ne, oder man bekommt es, wenn man Investitionen in China machen will. Und wie gesagt, bis vor kurzem waren diese Investitionen, durften ausschließlich in produktive Investitionen bestehen, also man konnte nicht in Aktien, ins Bankenwesen oder sonst was investieren. Aber es gibt keinen, sozusagen, man kann diese Währung nach wie vor nicht einfach frei hier in der Bank auf einem Devisenmarkt oder sowas kaufen. Also auch das ist wieder ein Moment von dem, wo diese kommunistische Partei sagt, natürlich wollen wir auf Dauer ein funktionierendes Weltgeld haben. Uns ist klar, über sowas zu verfügen wie den Euro oder den Dollar oder den Yen, das ist ja genau die Art und Weise, wie man Zugriff auf allen sachlichen Reichtum in dieser Welt haben kann. Natürlich ist das genau das Ziel des chinesischen Staats, sowas zu kriegen. Aber bis wir da hinkommen, da müssen wir sozusagen vorsichtig sein. Wir können es nicht so machen, man darf sich das auch überhaupt nicht irgendwie groß theoretisch oder sonst wie vorstellen. Die gucken einfach, die sagen, ja, so wie die Sowjets mit ihrem Rubel dürfen wir es auf keinen Fall machen. Dann werden wir Spielball von allen, die unseren Reichtum mit ihren Dollars aufkaufen können. So kann man es nicht machen. Erstmal muss unser Geld überhaupt in der Lage sein, den Vergleich mit anderen Währungen standzuhalten. Ja, wann ist es denn dazu in der Lage? Die nächste Frage kann man ja gar nicht so einfach beantworten. Ein erster Anhaltspunkt ist der, wir müssen in der Lage sein, überhaupt so viel anderes Geld am Weltmarkt zu verdienen, dass wir so einen großen Devisenschatz haben, dass uns letztlich niemand blöd kommen kann mit Nachfragen nach harten Dollars, harten Euros oder sonst irgendwas. Jetzt haben Sie zwischen den größten Devisenschatz der Welt, 200 Milliarden Dollar. Ja, das, da sagen Sie, das setzt uns schon mal ein bisschen anders in Freiheit, uns dieser Sache zu nähern. Aber die zweite Überlegung ist, wir gucken uns unseren Kapitalismus im eigenen Land an. Der macht schon ganz schön was her, aber ist doch nach wie vor beschränkt darauf, dass er maximal ein Drittel des Landes erfasst hat. Die Ostküste, die steht voll von Fabriken und Banken und Versicherungen. Ja, dahinter, das schließt sich ein nach wie vor sehr agrarmäßig aussehendes Land an. Es hat riesengroße Städte auch dahinter, aber im Prinzip hat es eben auch noch ganz, ganz viel unerschlossenen, fast drittweltmäßig aussehenden dörflichen Charakter. Das müssen wir jetzt als allererstes mal selber in den Griff nehmen. Das ist die Vorstellung dieses Staates. Seitdem macht er, also seit er diese vielen Devisen verdient hat, macht er tatsächlich ein eigenes Erschließungsprogramm, das Go West heißt, und seine eigenen zurückgebliebenen Provinzen, Yunnan, Tibet, Xinjiang und so weiter, dass diese Provinzen überhaupt als kapitalistische Geschäftsressourcen erschließen soll. Also man kann das von einerseits sehen, ja, dieser Staat, der ist lange nicht so abgebrüht mit seinem Urteil über zurückgebliebene Landesteile, wie das zum Teil hier bei uns in den kapitalistischen Ländern der Fall ist. Hier sind bestimmte Sachen, sei es in Italien, in Deutschland inzwischen die Zone ja auch so gut wie, oder in Amerika große Flächen, die sind einfach vom Standpunkt kapitalistischer Erschließung als definitiv und nach 100 Jahren Kapitalismus offenbar ungeeignet festgeschrieben. So abgefuckt verhält sich dieser Staat zu seinen bisher unentwickelten Landesteilen nicht. Der hat richtig einen Erschließungsidealismus und Flächennutzungsprogramm bis hin in den letzten Winkel seines Landes. Und wenn man in China ist, dann wundert man sich nur, welche Straßen, welche Autobahnen und welche Eisenbahnen die in diese abgelegenen Provinzen inzwischen gebaut haben. Und das ist alles der Vorschuss dafür, dass man dieses Land überhaupt ganz flächendeckend zum Mittel des Kapitalismus machen will. Weil wenn man das geschafft hat, dann kann man vielleicht auch den Renminbi konvertibel machen. Aber erstmal merkt man, muss man die Akkumulation in China überhaupt noch zu ganz ungeahnten neuen Höhen treiben.
Also da war was da auch von den Kindern.
Ja, was denn?
Das
mal so unfair.
Weil es ja angedeutet hat.
Also im Prinzip liest sich die Agenda der chinesischen Außenpolitik heute wie so ein kleiner, eine Kurzzusammenfassung eines Imperialismus-Lehrbuchs. Was ich damit meine ist, diesem Land ist klar, wenn es seinen Kapitalismus anständig bewirtschaften will, und das will es, dann braucht es sowas wie zuverlässige Rohstofflieferanten. Also beispielsweise Öl, beispielsweise Holz oder sonst irgendwas, Nickel. Es braucht Märkte, auf denen es selbst frei agieren kann. Ihm ist auch klar, dass es allein für diese Bedingungen, dass die gar nicht so einfach und freundlicherweise gewährt werden von Ländern, die es immer eingeladen haben, mit ihm in freien Handel und Kapitalverkehr zu treten. Das habe ich ja kurz charakterisiert, dass die Stellung zu diesem Land ganz allgemein die ist, ja, wir wollen unsere Geschäfte bei euch machen, aber das heißt nur lange nicht, dass wir es einfach toll finden, wenn ihr euch auf unseren Märkten tummelt, wenn ihr unsere Rohstoffe uns vor der Nase wegkauft und wenn ihr ja, uns mit Firmengründungen oder mit dem Aufkauf westlicher Firmen irgendwie in unsere Länder reinfuscht. So. Insofern merken die Chinesen sofort, dass jede Frage des freien Kapital- und Handelsverkehrs natürlich eine Frage auch der gewaltmäßigen Erpressungsmittel ist, die sie in der Welt haben. Mit anderen Worten, sie versuchen sich in den entsprechenden Institutionen dick zu tun, beispielsweise in der WTO. Sie versuchen, die entsprechenden Bündnisse und Freundschaften hinzukriegen, damit sie nicht alleine gegen den Rest der Welt anstinken, sondern sich da auf Hilfe verlassen können. Also Beispiel die Gründung, die quasi gegen den G8-Gipfel gemacht worden ist, mit den wichtigsten Entwicklungs- oder Schwellenländern, Brasilien, Indien und so weiter, also solche Bündnisse auf die Beine zu bringen, damit für bessere Handelsbedingungen, aber auch allgemein, dann ist es dann der nächste Übergang für sowas wie eine Neuordnung der ganzen Staatenkonkurrenz zu streiten. Sprich, mal als allererstes gegen die Dominanz Amerikas, die diese Weltordnung hervorgebracht hat, anzuregieren. Dass sie sich damit dann natürlich umgekehrt die entsprechende Feindschaft wieder zuziehen und das Ganze, also und Amerika diese Frage so auflöst, dass es sich sagt, auf diesen Staat muss man in ganz besonderer Art und Weise reagieren. Die Auseinandersetzung des nächsten Jahrhunderts wird die zwischen Amerika und China sein und das will gut vorbereitet werden. Also so ein blöder Fall wie ein atomares Patt mit der Sowjetunion, das darf uns auf gar keinen Fall nochmal passieren. Also müssen wir diesen Staat geopolitisch einkreisen und auch sonst an allen Ecken und Enden zügeln. Das ist dann die entsprechende Antwort, die sie kassieren. Die sie aber nicht davon abbringt, ihr Programm zu betreiben, sondern eben zu den neuen Reaktionen darauf animiert. Aufrüstung und so weiter.
Was ist denn der Grund für die politische, für die ökonomische Umstrukturierung? Also sprich, liegt der daran, dass die KP sich gegen das Wohl der Nation auf die Fahne stellen kann? Und nicht das Wohl der
Also im Prinzip hast du das schon, also kann man das erstmal so banal feststellen. Also ich habe ja versucht zu sagen, Volk, das ist selber ein etwas komischer Gesichtspunkt. Ne? Denn ein Volk gibt es ja sowieso gar nicht anders als das zu einer Herrschaft gehörende Pendant. Ne? Also insofern ist Volk, das Wohl des Volks, ja, das wird sowieso von niemand anders definiert als von seiner Herrschaft. Und diese Herrschaft, die hat es in China eine ganze Zeit sozusagen ambivalent bestimmt. Sie hat gesagt, einerseits müssen wir versuchen, diesem Volk einen gerechten, eine allgemeine Entwicklung und einen gerechten Anteil an dem Reichtum, den es produziert, zukommen zu lassen. Das habe ich gekennzeichnet als eine Kritik, die sowieso keine treffende, keine sachlich richtige Kritik an dem Zustand, den dieses Volk ist, ist. Weil, wenn es mal so betrachtet, diese ganze Kritik, ne, wir lassen euch einen gerechten Anteil zukommen an dem, was ihr produziert, oder die allgemeine Entwicklung des Landes, die soll vorangetrieben werden und dann seid ihr auch die Nutznießer daran. Das ist beides mal ein Standpunkt, der eigentlich den Standpunkt einer Herrschaft, die runterschaut auf ihr Volk, und runterschaut meine ich jetzt nicht im verächtlichen Sinne, sondern in dem Sinne, ich bin diejenige Größe, die euch was zuteilt. Das ist überhaupt nicht das Verhältnis, ihr seid die Produzenten und ihr macht das, was ihr macht, zu eurem Nutzen. Sondern ich trete dazwischen als die Definitionsmacht, die euch was zugesteht, die euch was abverlangt und dann auch was zugesteht als was Gerechtes. Ne? So, aber damit hat man das Verhältnis eines Volkes und einer Herrschaft kein bisschen angekratzt, kein bisschen überwunden, ganz im Gegenteil. Man hat es wirklich zur positiven Basis gemacht, ne? hat gesagt, ihr sollt ein gutes Volk werden, ein aufgeklärtes, ein gut ernährtes und auch von uns, von mir aus recht versorgtes Volk. Ne? Aber damit seid ihr auch die Basis dafür, dass ihr hier ein Land macht, was uns als Herrschaft Freude macht. Ne? So, und dieser Gedanke, ja, den kann man dann auch ein bisschen unzufrieden gegen sein Volk wenden und kann sagen, euch muss ich aber mal ein bisschen Beine machen. Und das Beine machen, das kann man dem Kapitalismus wirklich besser. Weil da wird es nämlich ein Sachzwang, dieses Beine machen. Da muss jeder sich quasi für die Reichtumsproduktion selber zuständig machen. Und das ist allemal insofern ist die Konkurrenz wirklich giftiger, aber auch produktiver als die Direktiven einer Volkskommune und einer Partei. Okay, dann bedanke ich mich für das Interesse.